Ganz herzlich willkommen zur 142. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich euch auf meine beiden Bücher hinweisen. Das erste heißt Suizid, das Leben danach. In dem Buch sind 8 von ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie 1 Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Das zweite Buch heißt Jugendsuizid – Das Leben danach. Dieses Buch erzählt 15 Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll Jugendlichen zeigen, ihr seid nicht allein. Den Bestelllink für beide Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo Elisa, mein Name ist Susanne, ich bin 57 Jahre alt und mein Sohn hat sich 2012 durch Schienensuizid das Leben genommen. Seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es war. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich dir schreibe. Ich höre mir sehr oft deine Folgen an und ich bin sehr dankbar dafür, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Es hilft mir immer sehr. Vielleicht gibt es einmal die Möglichkeit, dass wir uns unterhalten können. Mein Mann und ich reden zwar viel über meinen Sohn, aber sonst hatte ich noch nie jemanden, der mir wirklich zuhörte. Ganz liebe Grüße, Susanne. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Susannes und mein Gespräch. Hallo liebe Susi, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du da bist.
Hallo liebe Elisa.
Du bist so aufgeregt, du Arme. Schnauf noch ein paar Mal durch, aber ich habe dir versprochen, es wird gleich ganz schnell verfliegen. Und ich habe dir gerade auch schon gesagt, jeder meiner Gesprächspartner ist wahnsinnig aufgeregt, aber das ist gleich weg. Und deswegen, damit du dich gar nicht so sehr auf deine Nervosität konzentrieren kannst, legen wir sofort los. Wir haben in der Einleitung noch nicht gehört, wie alt du bist. Du bist nämlich 57. Was wir aber schon gehört haben, ist, dass es um deinen Sohn geht. Dein Sohn heißt Daniel. Und er hat sich 2012 das Leben genommen, also vor fast 14 Jahren. Genau. Und erzähl uns doch mal von Daniel von Anfang an.
Ja, Daniel war absolutes Wunschkind. Alle beide sind eigentlich, also ich habe noch eine Tochter. Mhm. Und Daniel kam 12 Tage zu früh auf die Welt, habe einen Blasensprung gehabt. Und ja, der war schon immer sehr, ja, wie will ich jetzt das sagen, musste schon immer sehr viel sich um ihn gekümmert werden. Also von Anfang an war es ziemlich schwierig.
War er das ältere Kind oder das jüngere?
Er ist der älteste gewesen.
Okay, die Schwester ist also die jüngere, ja.
Die ist jünger, die ist dann nach ihm gekommen, 2,5 Jahre später.
Okay. Und was meinst du, um ihn kümmern? War ein anstrengendes Baby?
Ja, hat viel geschrien, hat all diese 3 Monatskoliken gehabt und hat nur bei der Mama auf dem Bauch geschlafen und ja, war sehr, ja, sehr Mama bezogen und hat auch nur bei mir eben drauf geschlafen und es ist lange gegangen. Also mit seinen Blähungen und haben alles versucht und ja, beim ersten Kind ist man sowieso total aufgeregt, ja, und ist alles, ja, neu und verändert ja die ganze Lebenssituation. Und aber
wie
er war aber
eine Probleme. Als er geboren war?
Bitte?
Wie alt warst du, als er geboren ist?
23 bin ich im Klinikum geworden. Also ich bin mit 22 bin ich reingekommen und mit 23 hatte ich dann meinen Daniel.
Wow, das war ganz schön jung.
Ja. Mhm. habe auch mit 19 schon geheiratet. Ich und mein Mann kennen uns eigentlich schon seit ich 15 bin.
Boah.
Und sind auch noch immer zusammen, ja.
Oh, wie schön. Ja.
Ja, toll. Also wir haben uns, glaube ich, gegenseitig haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir uns da so gefunden haben.
Ja.
Und ja, deswegen, wir wollten eigentlich auch ziemlich bald Kinder haben. Mhm. Und dann hat es endlich geklappt und ist unser Dani gekommen. Und ja, hat eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Und war am Anfang ziemlich, wie gesagt, ziemlich schwierig mit ihm, mit seinen Blähungen und alles. Aber so ansonsten war er ein total fröhliches Kind. Mhm. Und so war es eigentlich seit die ganze Zeit. Also bis er in einen Kindergarten gekommen ist. Und ja, ich muss mich erst noch ein bisschen einsprechen. Im Kindergarten war es eigentlich auch so. Also er war überall immer mit dabei, war auch sehr beliebt und hat viele Freunde gehabt im Kindergarten. War aber auch teilweise immer schon von Anfang an immer wenig so, hat er sich an andere wenig so mit rangehangen. Also mit an seinen Freunden, wollte immer beim Fußball dabei sein. Fußball war ein ganz großes Hobby von ihm. Mein Mann hat auch die Kleinen trainiert.
Oh.
Und hat Fußball war ein großes Thema bei uns eigentlich zu Hause. Also, naja, und dann ist seine Schwester gekommen, 2,5 Jahre später, ist dann seine kleine Schwester gekommen. Und ja, Daniel war aber eifersüchtig am Anfang ziemlich. Deswegen konnte ich auch nicht zu lange stillen, weil er dann die Mama für sich haben wollte, obwohl er sehr an seiner Schwester gehangen war eigentlich schon. Ja. Und das ist eigentlich so durchgehend. Also es war natürlich, haben sie sich gestritten, wie es normal bei Geschwistern ist. Genau. Ganz normalen Streitigkeiten. Ja, und dann ist er in die Schule gekommen. In der Schule war er eigentlich, ja, hat er eigentlich auch gut mitgemacht. Und wollte auch einmal bei den Besten mit dabei sein. War aber so, er war nicht schlecht, er war nicht der Allerbeste, aber hat er eigentlich gut mitgemacht. Also hatten nie große Probleme in dem Sinn.
Ja.
Nur, dass er halt ja immer schon ein wenig so ein Mitläufer-Wing war.
Mhm.
Und dann ist es zum Übertritt gekommen, dann wollte er ins Gymnasium, weil seine ganzen Freunde ins Gymnasium sind, haben auch viel gelernt und alles. Und er hat sich eigentlich auch ziemlich leicht getan beim Lernen, muss ich sagen. Mhm. Im Gegensatz zu seiner Schwester hat er sich eigentlich schon immer ein wenig leichter getan.
Mhm.
Und Fußball war noch immer ein großes Thema. Ist auch dann gefördert worden, sogar waren. Und, aber Gymnasien um 3-mal die Woche Training fand er auf der Dauer einfach nicht. Also, das ist nicht gegangen. Und ich habe gesagt, nee, Schule ist wichtiger und ich möchte nicht, dass du dich überforderst und alles. Er hat auch sehr viel Ansprüche an sich selber gehabt, der Daniel.
Okay. Mhm.
Und im Gymnasium ist es dann langsam angegangen mit so Probleme. Also wie er dann in der Großstadt halt, was heißt Großstadt, für uns ist Stadt gewesen, wir sind auf dem Land groß, ist er groß geworden. Mhm. Und dann hat er natürlich andere Freunde kennengelernt und unter anderem auch ein Mädchen. Und hat zwischendurch immer mal so Freundinnen gehabt, war eigentlich auch ein wenig ein Schwarm von dem Mädchen, muss ich sagen.
Mhm.
Und ist aber dann in der Schule ziemlich abgesagt oder hat auch keine Lust mehr gehabt. Ich denke, das war einfach auch die Lust. Er hat durch dem, dass ihm das Lernen so leicht zugeflogen ist, hat er dann das Schludern angefangen.
Mhm.
Und hat dann im Gymnasium gesagt, ach Mama, ich glaube, das ist doch nichts mehr so für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich schade, weil du hast es eigentlich. Mhm. Man will ja immer weiterhin ihn fördern irgendwo, aber ich wollte ihn auch nicht überfordern.
Ja.
Und dann ist es angegangen, dass er eben ziemlich abgerutscht ist und er wollte dann auch nicht mehr im Gymnasium bleiben. Und dann haben wir gesagt, in erster Linie geht es uns darum, dass es ihm gut geht. Und wir haben nie große Ansprüche gehabt, dass ich so, er muss irgendwann studieren oder sonstiges. Und dann hat er gewechselt in die Realschule. Und dann haben wir gesagt,
wie alt war er da ungefähr?
Bitte?
Wie alt war er da ungefähr?
Puh, wann ist denn da der Wechsel? Der hat 2 Jahre war er im Gymnasium.
Okay, also in der 7. Klasse ungefähr, da war er dann so 12 oder so.
Ja, genau, sowas in den Dreh rum, 12, 13. Ja, obwohl mit 15 rum war es, wo er gewechselt hat eigentlich. Ja, so lange war er da eigentlich. Genau. Und dann hat er gewechselt und wollte dann in die Realschule gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du dir leichter tust und für dich das entspannter ist, dann machen wir das auch so. Und dann haben wir darüber in die Realschule gewechselt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, ja, er tut sich ja eigentlich leicht, aber dann ist er noch mehr abgesagt und hat eigentlich wenig daheim erzählt. Ich muss dazu sagen, ich hatte immer einen sehr, sehr guten, also einen sehr innigen Bezug zu meinem Daniel. Also das war mehr, er war mehr auf Mama bezogen und mein Mann ist mehr Papa, also von der Tochter dann eher. Ja. Und zwischen ihm und seinem Papa, das war immer so auf und ab. Also wenn es um Fußball gegangen ist, da waren sie sich einig, aber wenn es halt um andere Sachen gegangen ist, ist er immer nur zur Mama gekommen.
Ja.
Und dann hat er auch Mädchen kennengelernt und dadurch ist es dann noch mehr abgerutscht. Das haben wir aber später erfahren, dass er sie da in der Realschule kennengelernt hat. Und ja, hat dann auch mit Freunden war er rumgehängt, hat dann auch einmal, also haben wir dann, wir sind dann umgezogen, wir sind nämlich, haben unser Haus gekauft und sind dann wieder auf dem Dorf gezogen und von dort aus eben, ist er ja dann nach Kulmach in die Schule gegangen. Und da ist er dann auch mit welchen zusammengekommen, wo er halt auch viel Blödsinn angestellt hat. Also, ja, ist immer ein wenig mitgelaufen mit den anderen und da war es dann auch, dass er ja auf einem Bolzplatz war und da viel angestellt haben, durch den Fußball dann auch wieder mit denen unterwegs war und aber daheim immer weniger erzählt hat.
Ja.
Und in der Schule dann, wie es dann zum Abschluss gegangen ist, hat er erst gefeiert und dann das Lernen angefangen. Das ist natürlich nicht gut gegangen. Ich habe immer gesagt, Daniel, ich kann dir nicht großartig helfen, aber ich bin da, wenn du mich brauchst. Ja, Mama, alles kein Problem. Das läuft alles, das läuft alles. Und hat dann sogar schon einen Ausbildungsplatz gehabt als Erzieher, weil er war sehr sozial eingestellt, hat sich auch in der Schule, ist er sehr viel mit Lehrern angeeckt, weil er anderen helfen wollte. Und sich dann mit dem Direktor recht angelegt hat, muss ich sagen. Muss man auch öfters antreten, obwohl ich es immer gut gefunden habe, weil ich gesagt habe, man muss für das, was man steht, auch einstehen. Das habe ich ihnen auch versucht, immer zu vermitteln. Und dann hat er einen Abschluss gemacht. Natürlich ist er dann durchgefallen. Da war er selber total schockiert. Hat eben schon den Ausbildungsplatz als Erzieher gehabt.
Oh, scheiße.
Und dann hat er gesagt, der ist dann heimgekommen und war total fixer fertig und hat gesagt, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und hat gegrinnen und hat geweint und geweint und hat gesagt, ich habe schon gedacht, ich muss da oben auf die Höhen auf und wollte runterspringen. Hat gesagt, wie kommst du auf sowas? Wir haben doch niemals Erwartungen an dich gehabt. Also wahrscheinlich an sich selber. Er war dann überfordert mit dieser ganzen Situation.
Aber war das erst in dem Moment, wo er die Ergebnisse bekommen hat? Ich meine, er muss doch auch vorher, nachdem er die Prüfungen abgelegt hat, muss er doch schon ein Gefühl gehabt haben, dass das nicht gut war.
Ja, hat er gedacht, er ist immer so wegen durchgeschlittert, immer auf seine Art, immer so durchgeschlittert und hat halt immer Pi mal Daumen gerechnet, ne, das lang, wenn ich das habe, dann schaffe ich das und das.
Schon gut gegangen sein, okay.
Genau, und so war seine Einstellung, also hatten wir zumindest. Und war total fixer Fan, habe ich gesagt, ja, jetzt musst du denn natürlich jetzt denen sagen, dass du das nicht bestanden hast. Und da war der fixer fertig, ja, und was soll ich jetzt machen? Habe ich gesagt, wir werden immer eine Lösung finden. Und mein Mann hat dann immer gesagt, ja, er muss dann auch mal lernen, dass er dafür gerade steht. Weil Mama hat natürlich immer probiert, ihn irgendwie zu unterstützen oder vieles abzunehmen. Das gebe ich ja ehrlich zu. Also,
das macht man als Mama auch so. Ja.
Ja, also das war, und er hat auch immer gewusst, Mama, wenn was irgendwas war, ist er immer gekommen, Mama, was soll ich jetzt machen?
Ja.
Und dann ist er dann, hat er die Ausbildung dann natürlich nicht gekriegt und dann war die Frage, dann hat er gesagt, er will sich selber eine Arbeit suchen, er will jetzt erstmal arbeiten gehen, weil ich gesagt habe, da müssen wir halt mit der Schule schauen oder wiederholen oder wie auch immer. Ja. Ich meine, er musste ja das Jahr wiederholen und dann hat es bestanden, ob jetzt ein wenig vorgegriffen. Beim zweiten Mal hat er es dann natürlich bestanden gehabt, aber die Lehrstelle war natürlich weg.
Ja.
Und dann hat er bei einem Unternehmen angefangen im Büro. Und da hat es schon angefangen, dass er oft angefangen hat, uns anzulügen. Und ich habe es immer irgendwie gemerkt. Wir haben auch so eine besondere Beziehung zueinander gehabt. Ich habe immer gemerkt, wenn er mich anlügt. Also an seinen der konnte nicht richtig gut lügen, sagen wir mal so. Ich hab's
aber in Bezug auf was hat er gelogen, zum Beispiel?
Ja, dass er irgendwas, oder ich war auf der Arbeit und hat er dabei war er dann gar nicht auf der Arbeit oder so. Oder er ist mir dann plötzlich mal im Auto entgegengekommen und ich denke, hä, der ist doch eigentlich auf der Arbeit. Mhm. Und dann, wenn ich darauf angesprochen habe, ich meine, er konnte immer das so gut verkaufen, dass ich dann mal gesagt habe, ja gut, wir finden wieder eine Lösung. Also, und das, der hat die Ausbildung nur mit halbem Herzen gemacht. Ihm ist eigentlich, danach haben wir es ja dann auch erfahren, er hat es eigentlich alles nur gemacht, er wollte Geld verdienen. Um nichts anderes ist gegangen, weil er war mit dem Mädchen zusammen, hat aber nicht viel über ihr erzählt, aber war irgendwie, also im Nachhinein kann ich sagen, er war hörig teilweise. Also, und das mit der Ausbildung ist dann natürlich auch nicht lang gut gegangen. Und dann ist er plötzlich heimgekommen und hat gesagt, Mama, ich gehe zur Bundeswehr. Und dann wir waren dann erst einmal und haben gesagt, naja, vielleicht ist es gut, vielleicht, dass er einfach mal wegkommt und mal auf andere Gedanken kommt und alles. Also die ganze Beziehung ist eigentlich immer so eine On-Off-Beziehung gewesen. Also er war von ihren Eltern nicht gern gesehen, weil die Eltern recht Geld hatten. Und er war irgendwie, wie hat es einmal zu mir gesagt, Mama, ich bin nicht standesgemäß.
Ach du liebe Zeit, dass es sowas heutzutage noch gibt. Ja, meine Güte.
Und ja, habe ich ja gesagt. Also dann habe ich immer gesagt, es kommt noch nicht drauf an, wo jemand herkommt. Ich meine, wir sind ja auch Mittelschicht ganz normal, wo alle beide arbeiten gingen. Aber er ist sich nie gut genug vorgekommen. Aber er war so verliebt und hat alles gemacht. Also er hat dann auch angefangen, uns zu bestehlen, muss ich dazu sagen. Ist immer mehr da aufgefallen und wir mussten
weil er ihr irgendwas, weil er was ihr gegenüber darstellen wollte, ja. Ach
Gott. Genau, also er wollte ihr vieles kaufen, also was er sich gewünscht hat und ihr alles bieten, um zu zeigen, ich bin gut genug, so in der Art. Und also das ist sehr, sehr weit gegangen, also wir mussten zum Schluss teilweise unsere Türen zusperren, weil wir ihn manchmal nicht reinlassen konnten in manche Zimmer, weil er Sachen versetzt hat, vom DVD-Player bis zum...
Was?
Ja, also das war wirklich, wirklich extrem. Mein Mann hat dann natürlich, waren sehr viele Streitgespräche auch daheim und hat gesagt, er muss nach einer Einrichtung, das geht ja so nicht und schwer erziehbar und was ist aus dir geworden? Also die haben sehr viel gestritten miteinander. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Also ich bin dann teilweise wirklich, hacke ich an meinen Mann gegangen und habe gesagt, nee, mein Buch kommt nirgendwo hin und wir schaffen das. Es gibt auch eine andere Lösung. Aber du siehst ja, der bestiehlt uns alles und hat auch immer wieder versprochen, nee, Mama, ich ändere mich. Und
dann, aber das war wirklich rein für seine Freundin oder hatte er auch, hat er das Geld für was anderes noch gebracht? Hat nicht Drogen genommen oder irgendwas?
Überhaupt nicht. Also ich meine, gekifft hat er auch. Das wissen wir, dass er es probiert hat. Da ist es ein richtig schlechter Mann gegangen. Und seitdem habe ich dann auch nichts mehr mitgekriegt, dass er da irgendwas genommen hat, hätte oder sonst was. Und das Komische war, dass er auch mit einem befreundet war, der sich das Leben genommen hat. Deswegen ist ich nie daheim, da haben sie uns angerufen. Aber eine Freundin von mir hat gesagt, sei Freund von ihm, hat sich das Leben genommen, wir sollen das bitte den Daniel schonen beibringen. Und ich vergesse es nie, wie er oben im Bad gestanden war. Und wirklich geschrien hat, wie kann der sowas machen, wie kann er jemanden sowas antun und welche an Mädchen und das sind so Situationen, da muss ich heute noch ab und zu dran denken, er selber hat das so verurteilt und hat zum Schluss selber diesen Weg gewählt. Also
wie viel vorher war das? Erinnerst du das noch?
Das waren, ich würde sagen, 3 oder 4 Jahre vorher. Und ja, was er dann so gemacht hat, er hat uns viel verheimlicht und hat auch mit sich selber das vieles ausgemacht. Ich bin oft zu ihm laufen und habe gesagt, Dani, red mit mir. Du weißt doch das mit mir. Ja, Mama, ich will auch nicht, dass du dir Sorgen machst oder sonst was. Der wollte mich eigentlich dann auch noch schonen damit. Ja. Und
aber du hast schon gemerkt, dass ihn irgendwas belastet offensichtlich, oder?
Ja, ich hab immer gemerkt, irgendwas passt nicht und bin immer auf ihn nach. Dann habe ich habe auch mit dummem Wissen immer gedacht, naja, vielleicht ist einfach Liebeskummer, vielleicht haben sie einfach ein Problem miteinander oder. Und er hat auch immer gesagt, dass sie eifersüchtig ist, wenn er so eng mit mir ist.
Ach du liebe Zeit.
Sie wollte ihn für sich ganz allein irgendwie haben oder dass er nur für sie da ist. Und deswegen denke ich, hat er mir vieles nicht erzählt dann. Und das ist dann wirklich weitergegangen, dass wir uns dann irgendwann dann hat er auch in Spielotheken angefangen, dann habe ich gedacht, das war mein Denken. Das hat meine Tochter mir dann gesagt, Mama, der ist in Spielotheken unterwegs. Hab ich gesagt, was? Und dann bin ich nächtelang rumgefahren, habe dann überall gesucht und gesucht in den Nächten. Und dann habe ich gesagt, warum magst du das? Und wir haben ja gedacht, das ist ja vielleicht doch spielsüchtig. Ich habe mir dann Hilfe
geholt. Aber dass er dafür das Geld auch gebraucht hat?
Nee, der hat gedacht, dass er da noch schneller Geld nicht.
Ja gut, aber er hätte mehr Geld verloren haben, als gemacht ja. Gewonnen haben.
Ja, ich glaube, der hat vielleicht einmal gewonnen und hat gedacht, er muss irgendwie schnell an Geld kommen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es der Reiz war vom Spiel, sondern einfach nur dahinter, ich muss irgendwas gewinnen. Ich muss wieder Geld haben.
Ja, dass das seine Motivation war, das wird ja deutlich. Nee, ich meine nur, weil er so viel von euch geklaut hat, stellt sich ja wirklich die Frage, ob er dann vielleicht das Geld auch für seine Spielen brauchte. Weil das treibt einen ja in die Sucht, dass man denkt, okay, jetzt habe ich gerade verloren, aber irgendwann muss ich ja gewinnen. Also muss ich nochmal wieder spielen und nochmal wieder was einsetzen und nochmal wieder.
Ja, Mama ist sich nicht. Ja, kann natürlich vielleicht mitgeholfen haben, weil wir sind ja dann zu einer Therapie und die hat auch gesagt, sie sieht keinen Anlass, dass er spielsüchtig ist. Und wir haben mit ihm geredet und es war dann auch, er hat bereitwillig alles mitgemacht. Also ist auch zu dem Beratungsgespräch mit hingegangen und alles. Und sie hat gesagt, sie versteht eigentlich den Hintergrund nicht richtig beim Daniel, weil sie nicht diese Spielsucht in dem Sinn bei ihm richtig feststellen kann. Ne?
Ja.
Was sein Denken genau war, das war dann auch von jetzt auf nachher, war das plötzlich kein Thema mehr. Also das war wie dann, also der hat gedacht, ich mache jetzt alles mit, damit ich das über mich ergehen lasse und dann ist wieder gut irgendwie. Hört sich irgendwie skurril an, aber irgendwie war das einfach so. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, das war dann wirklich von jetzt auf nachher, war das auch kein Thema mehr. Und dann haben wir gesagt, das mit dem Geld, das muss doch irgendwie einen Griff kriegen und dann auf einmal fängt er eben an, er geht zur Bundeswehr, weil er eben gehört hat. Dort verdiene ich dann mehr, kann ich vielleicht ihr mehr bieten. Und ich habe es irgendwo auch ein wenig als Erleichterung gesehen, dass er dann zur Bundeswehr ist, weil ich gedacht habe, der muss weg. Der muss einfach mal aus der Situation raus, ein ganz anderen Umfeld rein. Und so war es am Anfang auch so. Ich hatte endlich wieder meinen Daniel, so wie ich ihn kenne. In Dart diese Grundausbildung richtig, richtig gut. Und hat sich auch ein wenig entfernt gehabt von der Freundin und haben eigentlich auch gehofft gehabt, dass er sich da lösen kann, weil ich öfter zu ihm gesagt habe, es tut dir nicht gut, du wärst krank dabei, du bist nicht mehr du selber, schau dich an, wie du ausschaust, er war nur am Handy und geraucht dabei und also das sein ganzes Leben hat sich nur drum gespielt, wann hat sie Zeit für mich, wann sehe ich es ja wieder, wann darf ich wieder zu ihr? Und also das war ganz skurril.
Ja.
Und bei der Bundeswehr muss ich sagen, das hat mir richtig, richtig gut gedacht, hat auch guter Kameraden gehabt und er hat auch wieder ist wieder so Leben in seinen Körper reingekommen. Also er hat wieder gut ausgeschaut, weil er hat dann einmal so, war nur am Rauchen und wie gesagt, nur am Handy rumgehängt. Und dann war die Grundausbildung rum, hat dann die Vereidigung alles gehabt, sind überall hingefahren und war auch ganz stolz auf ihn und dann ist er nach Bad Reichenhall versetzt worden. Und da sind wieder die Probleme angegangen. Sie hat wieder versucht, ihn anzurufen, das haben uns aber dann auch seiner Kameraden erzählt, dass er immer wieder angerufen hat, ihm auch gesagt hat, was er gern möchte, was er braucht, was er will. Und hat dann auch angefangen, sich immer mehr krank zu melden. Und ich habe das irgendwo mitgekriegt. Der hat sich vor uns zum Zug bringen lassen und ist nie eingestiegen. Der war zeitlang, war er immer dort, aber dann hat er sich wieder krank schreiben lassen.
Aber wo war er denn da, wenn er nicht dahin gefahren ist?
Der ist zu einem Freund gegangen, bei dem ist er untergekommen. Und da war er immer nahe dran und wusste, was sie macht. Oder wo sie ist. Oder konnte sich mit ihr treffen, wenn sie Zeit hatte, in Anführungszeichen.
Ach du liebe Zeit.
Und wir sind dann irgendwann, hat meine Mama dann wieder mit ihm das diskutiert, gesagt, das kann doch nicht sein. Und wir fuhren einmal runter, wollten ihm einfach die Sicherheit vor uns geben und sind dann noch paar Dreigen Halter, hat uns alles stolz gezeigt. Und dann war mal eine ganz komische Situation. Der hatte ein Auto, das hat er dann verkauft und hat aber gesagt, das ist kaputt. Und ich habe gesagt, an der Situation passt irgendwas nicht. Bis man rausgefunden hat, dass er es verkauft hat und wieder das Geld genommen hat. Und
wo hatte er das Auto denn her? Von euch oder wie?
Das hat er von uns am Anfang gekriegt, da hat jeder so eine Sporen gehabt und bis er dann später halt den Führerschein, die haben so ein gebrauchtes Auto jeder gekriegt. Ja, ja. Die Tochter genauso wie er. Und deswegen ist er ja dann eben auch mit dem Zug dann gefahren.
Ja, okay.
Und dann war es die Situation, da war ich daheim, da habe ich gedacht, er ist in Bad Reichenhall. Kommt der Anruf von der Polizei, Frau G***, ich wollte Ihnen nur sagen, der Daniel, Ihr Sohn hatte einen Unfall. Und zwei Dörfer weiter weg von uns. Und habe ich gesagt, wie, der ist doch bei der Bundeswehr. Der ist auf der Arbeit. Und habe ich gesagt, nee, der ist hier, der hat einen Unfall gehabt. Rettungsdienst ist dort, kommen Sie bitte gleich ins Klinikum auf.
Oh Gott.
Und dann habe ich meinen Mann aufgeweckt, weil der hatte noch geschlafen gehabt, weil er Nachtdienst hatte. Mhm. Ich gesagt, war ganz aufgeregt. Ich habe gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Der Daniel hat einen Unfall gehabt und die sind gerade dabei, im Krankenwagen wieder sich um ihn zu kümmern. Wir sollen bitte ins Klinikum raufkommen. Und dann sind wir raufgekommen. Erstens mal wusste man nicht, von wem das Auto ist. Und sind dann aufgekommen, dann war er im Bett gelegen, die Halskrause, und dann hat er schon das Heulen angefangen und hat gesagt, Mama, Mama, es tut mir so leid, und der Papa soll aber weggehen, ich will nur mit dir reden, weil meine Mama ihn natürlich Vorwürfe gemacht hat, was machst denn du, und hast uns wieder angelogen, und wieder Ding, und wen gehört das Auto, ja, und dann haben sie gesagt, dass er auf seinem Beifahrersitz, also, dass er dann in irgendeiner Kurve da reingekommen ist, obwohl ich bis heute manchmal drüber nachdenke, ob das nicht auch schon ein Suizidversuch war. Hatte einen Anzug an und hatte Blumen dabei und wollte zu ihr wieder fahren. Und da muss es auch schon gekrieselt haben. Sie war ja dann auch einmal da bei uns und ich habe auch schon gesagt, warum nehmen deine Eltern den Daniel nicht? Ja, und meine Eltern wollen das halt nicht. Das hat immer drum gedruckst und ganz schlimm. Und dann ist sie ins Krankenhaus auch gekommen. Weil es musste wohl vorher ein Streitgame haben und dann hat sie ja gesagt, es hat keinen Wert mehr. Wollte sie aufhören, habe gesagt, Daniel, das musst du jetzt als Chance sehen. Na, und du musst mit ihr sprechen. Und habe dann auch mich mit ihr unterhalten, habe gesagt, pass auf, ich möchte, dass du ihm klar machst, dass das keinen Sinn mehr hat. Ich möchte, mein Daniel, der ist nur noch auf dich fixiert. Und dann hat sie gesagt, ja, und er lässt mich ja auch nicht in Ruhe und ruft mich auch immer wieder an. Und also es muss eine richtige On-und-Off-Beziehung gewesen sein. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie zweigleisig gefahren ist. Sie hatte unter der Woche einen anderen Freund und am Wochenende, wenn der Daniel dort war, hat sie ihn angerufen.
Oh Gott, scheiße.
Und dieses Spiel, dieses Auf und Ab, das hat ihn total, also ich habe meinen Daniel nicht mehr gekannt, also... Der war total, also wie hörig, also eine gewisse Hörigkeit war das einfach. Und habe gesagt, Daniel, wir müssen da was unternehmen. Ich meine, mit der heutigen Wissen hätte ich ihn wahrscheinlich in der Klinik gebracht und da mache ich mir heute noch Vorwürfe. Ich hätte viel anders da reagieren müssen. Aber ich habe gedacht, ja, der hat jetzt Liebeskummer, du musst damit ihm da durchhelfen oder wie auch immer. Und dann ist er wieder zur Bundeswehr gegangen und ist aber weiterhin immer wieder so auf und ab gewesen. Und wir haben dann auch Rechnungen vor der Bahn gekriegt, dass er dann schwarz gefahren ist, weil er da kein Geld gehabt hat oder wie auch immer. Also das sind wirklich wieder weiterhin uns angelogen, um uns zu schonen oder um, dass wir uns nicht aufregen oder wie auch immer. Ja, und dann, das vergesse ich nie, da war ich mit einer Freundin Kaffee trinken und dann ruft er mich an und sagt, Mama, ich komme heim. Ich bin krankgeschrieben die Woche. Und dann habe ich gesagt, warum kommst du heim? Was hast du ihnen wieder erzählt? Und habe dann auch mit einer geschimpft und dann hat er gesagt, Mama, ich komme jetzt einfach heim. Bitte schimpfe jetzt halt nicht. Und war ganz ruhig, also für seiner Ort eigentlich zu ruhig.
Ja.
Und dann haben wir daheim drüber gesprochen gehabt und dann ist er rauf und hat gesagt, er braucht jetzt einfach mal wegen seiner Ruhe und war in sein Zimmer herumgehängt und hat Fernsehen geschaut und wieder nur am Handy und unten, ich habe ihn nur gesehen, wenn er runter ist zum Rauchen. Und ja, dann kam der gewisse Tag. Vergesse ich niemals, ich bin in der Küche und mache das Mittagessen, weil ich dann Spätdienst gehabt habe. Und habe gesagt, essen wir noch zusammen und dann ist er runter und war total gut drauf. Also wirklich, hat dann draußen was recht warm, hat seinen Mantel angehabt. Und habe gesagt, ach Daniel, zieh dich doch bitte um. Du hast dünnere Jacke, es wird heute richtig schön draußen. Und okay, Mama. Und das war auch schon sehr ungewöhnlich, dass er nicht so, ach Mama, jetzt hat der Gehgänger ist, sondern so richtig ja entspannt und ruhig gewesen ist und ist nach, okay. Und ist nach, hat sich umgezogen. Und dann habe ich gesagt, kommst du noch zum Mittagessen? Und dann, dass wir jetzt wenigstens zusammen Mittagessen, bevor dass ich gehe. Mal schauen, Mama, weil ich treffe mich noch mit einem früheren Arbeitskollegen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Und dann habe ich gesagt, ich hab dich auch lieb, mein Großer. Weil es für mich war immer mein Großer. Und dann ist er rausgegangen und ich bin oben in sein Zimmer rauf und habe dann zum Fenster so rausgeschaut und habe gesehen, wie er vorgelaufen ist, hat sich wieder Zigaretten angezündet gehabt, war am Handy und habe sein Bett so gemacht. Und das war das letzte Mal, wo ich ihn dann gesehen habe.
Wie alt war er zu der Zeit überhaupt?
20.
Ach so.
Er war 20 Jahre alt, ja. Und ist vorgelaufen und ich habe wahrscheinlich auch wieder vieles vergessen. Vielleicht bildet mir es dann nur ein. Und dann auf einmal bin ich unten, mache in der Küche meine Sachen und habe den Radio an und dann höre ich, dass bei meinen Lois also ein Unglück passiert ist und da eben der Zug stoppt, also dass es da eben Schwierigkeiten gibt.
Ja.
Und ich kann es bis heute nicht erklären. Ich hatte solche Herzrasen. Es hat alles zusammengeschnürt und ich habe immer gedacht, rufe ich ihn jetzt an, rufe ich ihn nicht an, rufe ich ihn an und habe es gelassen. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich habe dann vorher, habe ich ja noch ein SMS geschrieben, wo bleibst du, wir wollten noch Mittag essen und habe schon wieder eine Rechnung vor der Bahn gekriegt. Du hast doch gesagt, du hast es überwiesen.
Aber was hast du denn gedacht, wo er hingegangen ist?
Er trifft sich mit einem Freund.
Ach so, und dann wollte er aber nur kurz und dann wäre er zum Mittagessen wiedergekommen.
Er hat gesagt, er weiß nicht, mal schauen, hat er gesagt. Also er hat jetzt nicht zugesagt. Und, und dann habe ich gedacht, nee, heute Abend, wenn ich komme, ist er da und dann reden wir noch einmal, Ja. Habe meine Sachen zusammengepackt und wollte auf die Arbeit fahren, bin raus zum Auto, wollte vorfahren und dann hat die Polizei schon bei uns bei der Einfahrt gehalten und die Pfarrerin vom Ort ist runtergelaufen und ich schaue die an und ich kann es nicht sagen, warum. Ich habe gesagt, mein Daniel ist tot. Und dann hat sie gesagt, Frau G***, lassen Sie uns bitte reingehen. Und sind dann reingegangen. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch einen kleinen Hund gehabt. Und der hat gebellt wie verrückt und haben die Polizisten gesagt. Also war nicht sehr einfühlig. Das große Glück war aber diese Pfarrerin. Das war unsere Pfarrerin, die wo selber ihren Papa durch Suizid verloren hat. Also das war wirklich ein sehr großes Glück. Weil die Polizisten, tun sie ihren Hund weg und da war so ein ganz junger Polizist noch dabei, ein ganz junger Kerl. Der war total wahrscheinlich das erste Mal, dass er das machen musste.
Ja.
Und ich bin reingegangen und bin immer wieder vorne, habe gesagt, sagen Sie mir endlich, was mein Daniel ist. Und dann haben sie gesagt, wir müssen ja leider mitteilen, dass ihr Sohn sich in mein Lois vor Zug gestellt hat. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Das kann gar nicht, wo er sah. Und die Pfarrerin hat mich genommen. Ich bin auf und ab gelaufen. Ich konnte nicht greinen, nichts. Ich war irgendwie wie starr und habe gesagt, ja, ich muss aber doch auf die Arbeit. Also ich habe irgendwie das gar nicht richtig registrieren können. Und dann habe ich gesagt, meine Tochter ist doch, also die ist gelernte Krankenschwester, die hat im gleichen Ort in der Außenklinik so ein Ding gemacht. Und habe gesagt, ich muss zu meiner, oh nein, sie können nirgendwo hin, sie müssen jetzt da bleiben. Und die Pfarrerin hat dann gesagt, ich rufe bei Ihnen auf der Arbeit an, ich kümmere mich um alles, bleiben Sie jetzt erst einmal ruhig. Ich möchte mein Daniel sehen. Sie können mir da jetzt nichts erzählen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was Sie da mir jetzt erzählen. Und habe ich gesagt, und ich muss doch zu meiner Tochter, ich muss meiner Tochter und ich muss meinen Daniel, ich will den sehen. Nein, den können Sie nicht sehen. Also Sie haben mir das regelrecht gesagt, nein, das geht nicht doch und ich will den sehen. Er glaube ich es nicht. Nein, das geht nicht. Und Sie möchten den nicht mehr anschauen, behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie Sie ihn kennen. Und ich habe gesagt, Sie erzählen mir Scheiße. Ich bin dann auf und ab gelaufen, auf und ab. Ich konnte nicht stillstehen. Ich bin immer wieder auf und ab und dann ist mein Tochter heimgekommen, die hat dann, ist dann mir in einen Arm gefallen und hat geschrien, hat gesagt, Mama, das kann doch nicht passen. Und ich habe gesagt, nee, die lügen uns hier an, die lügen uns hier an.
Hatte deine Tochter jemand benachrichtigt oder warum kam die?
Ja, weil durch den Funk, also die Feuerwehr war ja wohl am Einsatzort und da waren welche vom Ort, von der Feuerwehr und das ist eigentlich ziemlich, also das ist das Schlimme, das ist schneller durchs Internet gegangen, als bevor, dass wir es überhaupt wussten.
Ach Gott, wie furchtbar, ja.
Mein Mann, der war oben noch auf der Bank heimwärts vor der Arbeit und hat noch, die wussten das schon und der ist nein, hat gesagt, ach, ich muss noch Geld und ist noch nein, hat gesagt, ich noch anscheinend da und die wussten das schon, der wusste das nicht und der ist reingekommen und hat gesagt, was ist denn da los? Und dann habe ich gesagt, der Daniel hat sich das Leben genommen, das erzählen die, das kann nicht passen. Und der hat dann geschrien und hat gesagt, das gibt's nicht, die erzählen Lügen. Da habe ich gesagt, ja, habe ich auch gesagt. Und der Polizist hat dann gesagt, ja, es ging jetzt, weil länger wie eine Stunde müssen sie hier nicht bleiben. Was? Und ich habe den angeschaut, ja, der Polizist, es war wirklich schlimm. Wir hatten, wie gesagt, die Pfarrerin war die Einzige, die hat gesagt, ich bleibe so lange, wie sie mich brauchen und informiere jetzt auch nur ihre Familie, ihre Eltern oder was. Und viele Sachen kann ich mich an den Tag gar nicht mehr erinnern. Ich bin bloß auf in sein Zimmer und habe sein Bett angelangt, habe sein Kissen genommen, habe nachgerochen, habe gedacht, Dani, das kann nicht sein, was du da machst. Mhm. Und wir haben dann auch den Abschiedsbrief von ihm gefunden, wo er schon länger, wahrscheinlich schon länger geschrieben gehabt hat. Den haben wir uns dann durchgelesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gleich vorlesen soll oder einen Teil davon.
Wie du möchtest.
Oder und hat er geschrieben, hey Mama, Papa, also das war der damalige Freund meiner Tochter. Ich will mit diesem Brief Abschied nehmen. Ich denke, ihr habt alle gemerkt, wie schlecht es mir die letzte Zeit ging. Und zum Schluss hatte ich einfach jeden Funken Lebenslust verloren. Ich möchte mich vor allem bei Mama und Papa dafür bedanken, dass ihr immer in allen Dingen hinter mir gestanden habt. Egal, wie viel Mist ich gebaut habe. Und seien wir mal ehrlich, es war ganz schön viel. Und hat ein Smiley dahinter gemacht. Und ich will euch sagen, ich liebe euch sehr. Und es tut mir leid, sehr sogar, dass ich euch mit dieser Entscheidung viel Kummer bereiten werde. Aber so geht es mir einfach besser. Ich hoffe, ihr könnt es mir irgendwann einmal verzeihen und mich verstehen. Und auch wenn es schwer fällt, mein Wunsch ist es, dass ihr das Mädchen nicht die Schuld gibt oder ihr Vorwürfe macht. Sie kann nichts dafür. Es ist meine Entscheidung gewesen. Und bitte, bitte unterstützt sie in allen ein wenig. Also ihr hat weiterhin gehofft, dass wir sie unterstützen. Das ist der einzige Wunsch, wo ich ihn nie erfüllen konnte. Macht euch selbst bitte auch keinerlei Vorwürfe. Ihr habt immer alles für mich getan. Und dann hat er noch ein paar Zeilen an seine Schwester, das würde ich jetzt ohne ihren Einverständnis, wollte ich das jetzt nicht vorlesen.
Nee. Was macht dieser Brief mit dir?
Auf der Anzeige habe ich gedacht, ja, so eine schlechte Mutter war ich nicht. Man macht sich als Mama dann immer Vorwürfe und denkt, was habe ich verkehrt gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu wenig gesehen oder zu wenig registriert oder was? Ja. Auf der anderen Seite, ja, wir haben ihn sogar eingespeist, weil wir Angst gehabt haben, der verblasst irgendwann. Wenn ich immer Tage habe, wo es mir richtig schlecht geht, nehme ich den Brief und lese ihn durch und wie gesagt, schlimmer wäre es, glaube ich, für mich jetzt persönlich gewesen, wenn ich den Brief nicht gehabt hätte.
Ja, das glaube ich.
Wenn nichts da gewesen wäre, wäre noch viel, viel schlimmer für mich gewesen.
Und wieso denkst du oder denkt ihr, dass er den schon vorher irgendwann, also schon länger geschrieben hatte?
Ja, weil ich kann es nicht sagen, warum. Weil an den Doch, glaube ich, ist er ja ziemlich bald aus dem Haus. Also an den Doch selber hat er dann nichts. Es ist ja gerade darum verfasst, aber ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass es eher, weil ja, er ja immer ruhiger wurde und in derer Zeit, wo er halt immer in sein Zimmer oben war, dass er da das Tage vorher bestimmt schon geschrieben hat. Also ist jetzt einfach unsere Vermutung.
Ja, also es war definitiv keine Affekthandlung, ne? Das kann man, glaube ich, sagen, ne?
Ja, also wir sind fest davon überzeugt, dass er das geplant hatte.
Gibt dir das irgendeine Form der Erklärung? Ich meine, eine psychische Erkrankung kann man, glaube ich, jemandem, der sie nicht hat, nicht erklären, ne? Also, aber ist das für dich, kommt das irgendeiner Erklärung gleich, was er geschrieben hat? Hilft dir das?
Ja, jetzt, wenn ich mehr über psychische Erkrankungen höre und auch mitkriege, auch beruflich, das ist ja dann noch, was dann auch noch passiert ist, also, dass ich jetzt auch in diesem Bereich arbeite, dass er bestimmt eine psychisch erkrankt war in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Und damals für uns einfach nicht sichtbar war, weil wir nie in Berührung damit gekommen sind. Wir hatten das nie. Und ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr katholisch aufgewachsen. Also das ist ja dann der Rattenschwanz, wo es sich dann bei uns noch sehr ordentlich nachgehängt hat und sehr einbrechen ließ, weil meine Eltern haben sich dafür geschämt, dass mein Sohn das gemacht hat. Mein Vater hat mich auch beschimpft. Noch zwei Wochen hat er gesagt, jetzt reiß dich einmal zusammen. Und du bist schuld, weil du hast da eh bloß verwöhnt. Und zu meinen Brüdern hat er gesagt, er möchte, dass bei der Verwandtschaft nicht erzählt wird, dass er sich das Leben genommen hat, sondern er hat einen Autounfall gehabt.
Oh Gott.
Also, ja, das. Ich habe aber das als Mädchen, ich bin das einzige Mädchen und habe noch drei Brüder. Habe das immer zu spüren gekriegt, weil meinem Vater ist eine Frau nicht sehr viel wert. Also das habe ich auch bei meiner Mama gemerkt und so bin ich ja aufgewachsen. Du wirst nur wahrgenommen, wenn du eine gewisse Leistung bringst.
Ja, das kenne ich.
Und das ist ganz schlimm, hat sich mein ganzes Leben durchgezogen und ich bin so aufgewachsen zu funktionieren, egal was passiert. Hauptsache die Leute kriegen es nicht mit, dass der Schein gewahrt ist, das muss alles passen. Und sowas passt in einer katholischen Welt nicht rein. Weil das ist eine Todsünde, was er gemacht hat. Also der wollte, es war dann sogar also auch bei seiner Trauerfeier, ich muss sagen, die Bundeswehr, aller Achtung, hat uns sehr, sehr unterstützt. Mit Worten, mit Dasein, seine Freunde waren da, zu seiner Trauerfeier. Muss ich sagen, waren sie alle da mit zwei Bussen. Und also da muss ich wirklich Hochachtung, die waren, haben uns Hilfe angeboten, wenn wir Hilfe brauchen.
Ja.
Freunde sind ganz schnell weggebrochen. Am Anfang haben sie uns die Tür eingerannt. Jeder wollte da sein, jeder wollte sehen, wie es uns geht und Ding. Und zum Schluss mit einem Schlag war alles weg.
Ja.
Sind sogar bei uns im Ort ist auch ein katholischer Ort gewesen. Haben die Straßenseiten gewechselt, wenn sie uns gesehen haben. Also, du bist eigentlich zusätzlich bestraft worden.
Ja.
Ich bin durch die Gassen gelaufen nachts. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe lange, lange in unserem Bett nicht geschlafen. Auch mein Mann, der ist unten bei mir geblieben. Und bin durchgelaufen. Und mein Mann hat gesagt, wo gehst du noch? Ich habe gesagt, ich muss den Daniel sagen. Da passt was nicht. Vielleicht hat er das inszeniert. Solche skurrilen Gedanken sind der Kummer. Und das war das mit dem Mädchen. Er hat ja ihr auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Und dann haben sie immer gesagt, hast du so einen, du musst ja einen Hass auf ihr haben, habe ich gesagt, auf der einen Seite schon, aber ich möchte das nicht zulassen, weil das Mädchen hat so viel Platz in seinem Leben eingenommen und ich lasse nicht zu, dass es Platz in meinem Leben hat. Und das habe ich mir so fest vorgenommen und ich muss auch sagen, ich bin damit gut gewesen dann, weil ich gesagt habe, ich kann keinen Hass zulassen. Ich brauche den Platz für meinen Daniel, für meine Tochter, für meinen Mann, dass wir als Familie das durchstehen und
das
hat kein anderer Platz.
Ja, das ist gut, dass du das so geschafft hast. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, die waren beide wahnsinnig jung und auch sie, ich meine, die wissen ja gar nicht, was sie da tun. Weißt du, das ist so die erste Beziehung, da stürzen die sich rein und man geht irgendwie so seinen Gefühlen nach. Man hat ja auch dahingehend gar keine Ahnung, was ist gesund, was ist vielleicht ungesund, was ist vielleicht toxisch, was ist richtig, was ist falsch. Das haben die doch gar nicht gewusst. Und ja, ihre Familie scheint ja auch, sagen wir mal, schwierig, also ja, komisch gewesen zu sein. Also das kann man den Kindern, glaube ich, ich meine, das waren sie ja, ne? Die waren ja Teenager, also kann man ihnen wirklich auch nur bedingt zum Vorwurf machen. Die wird sicherlich auch irgendwie sich so verhalten haben, wie sie dachte, dass es richtig ist irgendwie, ne? Also deswegen bin ich froh, dass du das jetzt nicht so viel Raum bei dir einnehmen lässt.
Das war das Einzige, was er gemacht hat. Also ich meine, er hat ja bis zum Schluss mit dem Handy mit ihr geschrieben, weil wir haben ja das sein Handy gekriegt. Bei uns war ja abends dann noch die nicht die Polizei, sondern
Kripo.
Die Kripo, genau. Mhm. Und die wollten ja auch den Brief mitnehmen. Aber ich muss sagen, die waren sehr einfühlsam, muss ich ganz wirklich sagen. Mhm. Die haben gesagt, ich weiß, weil ich habe gesagt, ich brauche aber den Brief wieder, Dann haben sie gesagt, ich verspreche es Ihnen, ich werde es heute Nacht Ihnen den Brief noch vorbeifahren. Oh. Wir müssen das jetzt, also die waren wirklich lieb und nett und meine Tochter hat natürlich voller Wut die Freundin angerufen gehabt. Und das Einzige, was ihr wegen, sie hat an den Abend dann zu meiner Tochter am Telefon gesagt, ach, hat er es doch gemacht. Also er muss es wohl bei ihr erwähnt haben. Und er hat da die letzte SMS hat er auch an ihr geschrieben, weil er gesagt, was ich halt nicht verstanden habe, wenn sie gesagt hat, es ist Schluss, ja, okay, aber er hatte noch vorher ein Hotelzimmer mit ihr in Nürnberg, natürlich First Class gebucht gehabt, da waren sie dort und alles und sie hat noch geschrieben, es ist schön, dass jemand mich so sehr liebt. Und dann ist er wieder auf Abstand gegangen. Und an den Doch hat er dann gesagt, ich gehe zu deinen Eltern und erzähle ihnen alles. Und dann hat er nicht darauf reagiert, hat er gesagt, so, und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Also wegen anerständigen genauen Text weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Mhm. Und hat ihr dann geschrieben, und somit ist es für ihn sicher, dass er das jetzt macht. Also er hat es abhängig gemacht, wie das Gespräch mit ihren Eltern verläuft oder so ähnlich. Mhm. Und was jetzt dort wirklich gelaufen ist, wissen wir nicht. Und
das wissen wir. Und man muss ja dazu sagen, dass also daran erkennt man ja schon seinen, sagen wir mal, psychischen vielleicht Ausnahmezustand. Denn weißt du, viele andere Menschen, die vielleicht psychisch stabiler oder stabil gewesen wären, die hätten anders reagiert. Weißt du, das ist nicht normal, dass jemand mit Suizid reagiert, ne? Also deswegen, ich will damit nur sagen, ja, vielleicht hat sie auch nicht alles richtig gemacht und in der Beziehung ist ganz viel nicht richtig gelaufen. Aber eben, dass man sagen kann, okay, sie hat daran irgendwie Schuld oder so, da tue ich mich wirklich mehr mit. Das würde ich gerne vermeiden, weil da hat niemand dran Schuld, ne? Vielleicht gab es Umstände, die das sicherlich sehr begünstigt haben, auf jeden Fall. Aber eben, da hat wirklich keiner Schuld dran, ne? Weil eben, also gesunde Menschen hätten anders reagiert. Ja,
das definitiv. Ich meine, wie gesagt, am Anfang natürlich, wenn man in seiner Trauer ist, sucht man erst mal Schuldige.
Absolut, das verstehe ich.
Und deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte jetzt auch keine Konfrontation mit ihr oder sonstiges. Das Einzige, wo, ich muss sagen, da war ich schon ein wenig stolz drauf, die Polizei dann so plump, also wie war denn das? Irgendwie hat der Polizist gesagt, die Mutter hat ja auch gesagt, ihr Sohn war psychisch krank. Und in diesem Moment hat mich das wütend gemacht. Ach so. Also ihre Mutter, weil die müssen wohl bei ihr zu Hause auch gewesen sein. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich lasse das nicht auf meinen Daniel sitzen. Und ich habe Kräfte entwickelt. Ich habe gesagt, wir fahren jetzt da rein. Und ich möchte ihre Eltern damit konfrontieren, was hier gewesen ist die ganze Zeit. Und es war mir so wichtig und wir sind aufgelaufen und es war, als wenn das so sein sollte, waren ihre Eltern und sie im Hof gestanden. Und ich bin dann nah und habe gesagt, wie können Sie über meinen Sohn sowas sagen? Und dann sagt sie, das hat der Polizist gesagt zu ihr. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass Sie über meinen Sohn so sprechen. Aber da war ich so voll Wut und ich habe gedacht, ich muss ihn verteidigen irgendwo auf irgendeiner Ort, wie es halt immer schon war, dass ich nach irgendwie verteidigen musste. Und ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe, weil ich dann auch bei der Polizei angerufen habe und habe gesagt, wie können Sie zu Ihrer Mutter sagen, Der war eh psychisch krank. Also der hatte so flachsig zu ihr gesagt. Und
ja, okay.
Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Werden Sie nicht darauf geschult, mit Menschen normal zu reden oder feinfühliger umzugehen und nicht so Ding. Und ich muss sagen, dann hat auch der Polizeichef vor der Ding, ist dann her und hat sich bei uns entschuldigt.
Oh.
Wow. Also habe ich aber auch wieder gut gefunden, er hat uns neu berufen und hat auch mit uns drüber geredet und hat auch feinfühlig und hat gesagt, ich verstehe Sie, dass Sie wütend sind und ich verstehe Sie, dass Sie Ihre Wut haben rauslassen müssen.
Ja.
Aber letztendlich hat er gesagt, ne, wenn was ist, Sie können auch jederzeit kommen, können auch mit uns drüber reden, wir haben nur extra Ding. Und das war dann wieder irgendwo wieder das Gute irgendwo.
Ja.
Dass man da, weil natürlich in der Wut haut man Sachen raus und man sucht dann Schuldigen. Und alles, ich höre mit einem gewissen Abstand, sieht man viele Sachen wahrscheinlich auch anders.
Ich verstehe aber auch, was du meinst, weil, weißt du, selbst wenn wir als Angehörige irgendwann das Verständnis darüber haben, ja, unsere Angehörigen waren wirklich psychisch sehr erkrankt, ist das aber, ist unser Gefühl, ja, aber das steht ja nicht jemandem anders zu, das auch zu sagen, so, ne? Also, selbst wenn wir der gleichen Meinung sind, ist das irgendwie, man möchte diesen verstorbenen Menschen so verteidigen und in Schutz nehmen und beschützen und, ich weiß genau, was du meinst.
Mhm. Ja, und das war mir dann auch so wichtig und überhaupt, weil wir so viel Gegenwehr gekriegt haben. Ich habe dann auch nicht verstanden, warum uns die Leute so meiden und so. So, wir waren zum Beispiel in einem Faschingsverein, also in diesem Dorf ist Fasching da ganz hoch und wir haben früher immer mitgemacht und natürlich bist du in deiner Trauer, bin ich bestimmt keine, die wo als allererstes da irgendwo mitmachen kann. Ich habe ja für mich auch die Zeit oder für uns. Und dann kriegen wir die Kündigung in einen Briefkasten und kriegen von der Nachbarin gesagt, weil sie haben immer wieder gesagt, willst du da mal mit hingehen oder da mit hin? Und ich habe immer gesagt, es ist schön, dass der mich fragt, aber wenn ich so weit bin, in der Gruppe mal mitzugehen, aber halt nicht zum Fasching, sondern sich so treffen, dann sage ich dir Bescheid, aber es lieb, wenn der dort denkt. Und ich habe halt zwei, dreimal gesagt, ich kann noch nicht. Und dann hat sie irgendwann zu mir im Hof gesagt, was, erstick an deiner Trauer, du wirst sehen, wenn du keine Freunde mehr hast.
Was?
Und das sind so Schläge, wo ich überhaupt nicht verstanden habe. Mir ist so liegt man am Boden. Und es wird weiter draufgetrieben. Mhm. Und da haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also es war so weit, dass ich wirklich, wenn ich zu Hause war, fast keine Luft mehr gekriegt habe. Und dann hat mein Mann gesagt, wir müssen weg hier. Wir müssen hier weg. Das geht nicht mehr. Das war auch auf dem Friedhof drüben, haben wir die gleiche Situation gehabt. Der Daniel ist verbrannt worden. Und das war auch skurril, weil ein paar Jahre vorher war von meinem Mann der beste Freund ist verstorben und da haben wir es auch wieder Beerdigung gehabt und dann hat er gesagt, ich möchte auch mal verbrannt werden, wenn ich einmal sterben sollte. Mhm. Und das ist uns dann in dem Moment in den Kopf so geschossen und dann war für uns klar, dass er verbrannt wird. Mhm. Und dann hatten wir drüben, also die Trauerfeier war ja dann mit die Bundeswehrler und Familie und alles, aber die Beisetzung haben wir dann unter uns nur gemacht.
Ja. Hast du ihn vorher noch gesehen?
Durfte ich ja nicht. Ich habe immer wieder gesagt, und das ist was ich heute noch dran zu knabbern habe, warum durfte ich ihn nicht mehr sehen? Ich habe immer gesagt, bitte lass mal mein... Nein.
Also so, ich meine, das war ein Schienensuizid, kann man verstehen. Wobei man da immer, da würde ich denken, ich meine, okay, es ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, vielleicht würde man inzwischen zumindest dir die Option geben, weiß ich nicht, seine Hand... oder irgendwie so, ne? Aber ja, ach schrecklich. Ja, das ist wahrscheinlich beim Schienensuizid wirklich wahnsinnig schwierig, ne, das irgendwie zu ermöglichen.
Hm. Ich habe ihm auch gesagt, ob ich so, wenn ich wenigstens seine Hand hätte man nehmen können, oder ich meine, was das Beerdigungsinstitut gut uns angeboten hat, wo ich das sehr dankbar war, bevor dass er zur Trauerfeier, also wo sie ihn gebrochen haben, sie gesagt, sie fahren ihn nochmal nach Hause. Und dann sind sie zu uns zum Hof mit seinem Sarg in die Einfahrt reingefahren und haben gesagt, dass ihr euch persönlich an seinen Sarg verabschieden könnt. Und das habe ich eigentlich wieder als gut empfunden und habe gesagt, bin ich dankbar. Und da sind wir dann alle zwei dann raus. Also das, und da habe ich immer wieder, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte jetzt am liebsten den Sarg. Und habe gesagt, bitte Frau, lass es, bitte. Wir behalten ihn so. Aber ich soll ja dieses Durchsetzen, ihn zu sehen. Dieser Abschied fehlt mir halt einfach.
Das glaube ich.
Dieser Beweis, irgendwo, ne? Jawohl. Verstehe.
Ja, verstehe ich.
Und auch auf dem Friedhof war das dann so, ich bin dann immer jeden Tag hinüber und habe mir da die Bank hergezogen, die wo da neben den Gießding, also wo man dann Wasser rauslassen kann. Und haben sich Leute beschwert, dass ich zu viel auf dem Friedhof da rumhänge.
Was?
Ja. Und die Bank wurde dann von der Gemeinde festbetoniert, damit ich sie mir nicht mehr rüberschieben kann.
Aber du hast sie auch immer wieder zurückgeschoben.
Ich habe sie natürlich wieder zurückgeschoben, ja.
Meine Güte, ey, was ist denn mit den Leuten los?
Das ist katholisch, ja. Also da muss ich sagen, und da habe ich zu meinem Vater danach gesagt, deiner Katholiken, ja, und trotzdem ist das eine Todsünde und jetzt muss ich immer wieder zusammenreißen, das Leben geht weiter und ich möchte den Namen hier nicht mehr hören. Und da muss ich sagen, da habe ich gesagt, so, wenn du mir verbietest, den Namen von meinem Bum zu sagen, dann komme ich hier nicht mehr her, dann bin ich weg.
Ja.
Und das habe ich dann auch wirklich 2-3 Jahre durchgezogen. Für meine Mutter war es ganz schlimm, weil meine Mama hat selber nicht viel zu sagen gehabt. Und die hat immer wieder versucht, durch meine Tochter dann Kontakt aufzunehmen. Ich habe mich dann auch mit meiner Mama nur mal getroffen und vergesse niemals den Satz, wie sie zu mir gesagt hat, Madler, eins muss ich zugeben, in deiner schlimmsten Zeit haben wir als Eltern versagt. Und dann habe ich gesagt, ja, Mama, sowas.
Ja.
Aber du kennst ja deinen Vater, aber diesen Spruch habe ich immer von meinen Geschwistern auch gehört, immer wieder, du kennst ja deinen Vater, aber das rechtfertigt nichts. Das rechtfertigt nicht, wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Und immer wieder, du kannst nichts, du weißt nichts und das geht einfach nicht.
Mhm.
Und wie gesagt, wir haben dann das Haus verkauft,
sind
weggezogen, weil ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus.
Ja.
Und dann sind wir auch ein ganzes Stück weiter weggezogen und meine Tochter hat dann angefangen, Mama, du brauchst wieder eine Aufgabe. Der Daniel war eigentlich deine Lebensaufgabe. Ich habe mein Phil zu mir gesagt, ich war schon dein Daniel, das war halt dein Nummer eins, aber ich bin auch noch da. Und da muss ich sagen, die hat mich wirklich teilweise wachgerüttelt und hat gesagt, ich bin auch noch da.
Ja.
Dein Daniel, obwohl er gestorben ist, ist er noch immer da oben auf dem Podest bei dir. Und dann musste ich ihr recht geben. Ich habe gesagt, wir müssen weitermachen für unsere Tochter und bin dann wirklich in den sozialen Bereich gegangen.
Wahnsinn.
Und habe dann bei Menschen mit Behinderung angefangen. Dann habe ich die Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich auf einer Wohngruppe, wo mit Doppeldiagnose psychisch Kranke und Behinderung. Aber das gibt mir so viel. Das sind die einzigen Menschen, wo ehrlich zu einem sind. Ich habe so viel Unwahrheiten oder so viele Enttäuschungen gehabt, dass mir das so viel gegeben hat. Schon wie ich angefangen habe, habe ich gedacht, die sind ehrlich zu mir. Die spielen mir nichts vor, die machen mir nichts vor, weil es sind ganz viele Freunde weggefallen. Ich hatte ja eine sehr gute Freundin, die war am Anfang fast jeden Tag raufgekommen ist und hat gemeint, ich will dich unterstützen, habe ich immer wieder gesagt, du musst nicht jeden Tag raufkommen. Das musst du nicht. Doch, das mache ich. Und dann zum Schluss, wie die erste Zeit vergangen ist, so 2-3 Wochen, hat sie dann gesagt, ich kann nicht mehr kommen, weil durch dich bin ich jetzt psychisch total angeschlagen, weil ich mich so viel um dich kümmern muss. Dann habe ich gesagt, ich habe doch zu dir gesagt, du musst das nicht machen. Und das sind so Enttäuschungen, die prägen an. Die machen einen hart auf einer Seite, was mich manchmal selber erschreckt. Aber anders, man muss sich manchmal ein wenig schützen, weil ich funktioniere ganz viel. Ich glaube, ich funktioniere seit dem Tag. Mein Mann sagt immer, ein Teufel ist mit dem Daniel gestorben. Das sagt mein Mann ganz oft.
Ja, das ist sicherlich auch so, ja.
Und man funktioniert ganz, ganz viel. Und es ist auch ganz lang gut gegangen. Wie gesagt, dann meine Mama ist dann gestorben. Und ich wollte es vor Argus noch erzählen. Entschuldigung, ich bin immer ein wenig durcheinander redig.
Ist überhaupt nicht schlimm, ne?
Ich hätte ja
gefragt, ob du dir Hilfe geholt hast irgendwann.
Na, das war ja am Anfang so, dass ich dann, das war Argus, das hat uns, das Beerdigungsinstitut hat uns den Flyer hingelegt.
Ja, super.
Und dann haben wir das auf dem Tisch liegen gehabt und dann habe ich immer, mein Mann ist da jemand, der kann das nicht. Und dann habe ich mit meiner Tochter drüber geredet und habe gesagt, was Mann hat gesagt, Mama, wir könnten doch einfach mal nachgehen. Vielleicht findest du da Hilfe. Und das haben wir dann gemacht und sind nachgegangen. Und das hat mir aber, ich weiß nicht, ich habe mich da nicht aufgehoben gefühlt. Für andere ist es super. Ich finde die Einrichtung total klasse.
Absolut. Ja.
Aber für mich selber war es einfach nichts. Aber
kannst du beschreiben, warum?
Ja. Das war so eingefleischt, die haben sich schon ewig gekannt.
Ach so.
Und ich bin da so schwer neigend. Ich kann es ganz schwer erklären. Mhm. Ich habe es immer wieder versucht und habe bei mancher Treffen Ding, aber es hat mir überhaupt nichts, also dass ich jetzt so, jawohl, da kann ich mich fallen lassen oder ich kann richtig offen drüber reden. Ich weiß es nicht, für andere ist es super. Wie gesagt, ich finde weiterhin super das Argus, aber für mich persönlich war es überhaupt nichts.
Mhm. Hast du denn anderen Kontakt zu betroffenen Müttern zum Beispiel?
Überhaupt nicht. Deswegen hat sich das in die ganzen Jahre bei mir aufgestaut. Mhm. Ich habe funktioniert und funktioniert. Ich habe immer gedacht, ich muss weitermachen. Mhm. Habe sehr viel geschluckt. Und dann vor 2 Jahren hatte ich vorletztes Jahr habe ich dann einen richtigen Einbruch gehabt, dass sogar unser Ehe fast draufgegangen ist. Mhm. Ich habe von meinem Vater weiterhin, ich habe immer gedacht, ich muss mich um ihn kümmern, weil die Mama ist nicht mehr da und habe weiterhin und hat mich ja weiterhin immer, was hast du beleidigt? Ja, in gewisser Weise, er hat mich halt nie als Frau hast du nichts zu melden, die meiner Brüder sind die Besten und das ist nicht einmal die Schuld von meiner Brüder, sondern der Mann ist halt derjenige, der Mann da ist und die Frau hat ruhig zu sein und zu spuren und ihre Arbeit zu machen. Mhm. Und auch, wie ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich voller Stolz erzählt, ich mache das jetzt noch einmal, weil mich das interessiert und ich möchte es machen. Willst du dich blamieren? Willst du, dass die Leute dich auslachen? Was? Jetzt muss man mit dem Thema mal wieder Schluss haben. Ich will doch nicht mehr darüber reden. Und
Dein Vater hat aber auch viele Probleme, das muss man schon so sagen. Ne? Meine Güte, das ist ja furchtbar. Welcher Jahrgang ist dein Vater?
Der ist 1930.
Boah. Ja, weil mein Vater ist Jahrgang 36 und ich erkenne vieles darin wieder. Das ist wirklich nochmal eine völlig andere Generation, die so hilflos sind bei allem, was Emotionalität angeht oder eben Sichtweisen, Männer, Frauenbild und so weiter. Oh, schwierig, aber boah, das ist wirklich fies, was der gemacht hat, ja.
Ja, und das hat mich dann einmal und immer wieder ist es entschuldigt worden. Du weißt doch, wie er ist. Das ist die Generation. Ja. Die Generation hat einen Krieg hinter sich. Die können auch schlecht Emotionen zeigen. Die können auch schlecht Dinge. Aber ich habe dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann doch nicht immer alles nur ertragen und immer wieder wird alles entschuldigt.
Weil das immer bin ich auch. Weil das habe ich nämlich auch gelernt. Genau, ich bin mein Leben lang auch so groß geworden wie du. Man hat immer dann Verständnis oder kann das irgendwie erklären, entschuldigen, warum sich jemand anders so benimmt. Also Fakt ist, das habe ich bei meinem Psychologen gelernt. Ja, okay, das kann ja alles so sein, aber Tatsache ist, sie waren deiner und meiner waren keine guten Väter. Die sind ihrer Vaterrolle nicht nachgekommen, so wie sie das hätten machen sollen. Also das darf man ja auch sagen. Ja, die haben sicherlich wirklich ein riesiges Päckchen zu tragen als Kriegsgeneration. Das können wir uns, glaube ich, wirklich nicht vorstellen, was die erlebt haben. Ne? Aber die Tatsache bleibt aber, dass sie keine guten Väter waren. Sie sind ihrer Vaterrolle nicht nachgekommen. Punkt.
Ja, und so sehe ich das auch. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich lösen konnte.
Ja.
Weil ich bin dann wirklich zusammengebrochen und es hat sich vieles angestaut und dann hat sogar mein Mann gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen. Wie soll ich dir helfen? Ich bin da und ich muss wirklich sagen, mein Mann ist und bleibt meine große Liebe, weil ich mich immer 1000%ig auf ihn verlassen konnte und es ist alles am Bröckeln, aber weil er halt viel abgerichtet hat. Irgendwo musste ich natürlich auch was rauslassen. Er hat viel abbekommen, was normalerweise hätte ich gegen meinen Vater sagen müssen, aber ich mich nicht getraut habe. Weil immer diese Entschuldigungen kommen sind. Und dann denke ich mir, gut, dieser alter Mann, wie lange hast du denn noch? Ja, du weißt doch, wie lange haben wir den Vater noch? Und aber dann irgendwann ist auch immer das, war der Kanal zu und mein Mann war dann so, ich habe dann auch Gründe gesucht und habe gesagt, ja, ich habe dann alles auf die Goldwaage so gelegt, weil irgendwann hat sich das alles so angestaut.
Ja.
Und dann hat auch meine Ärztin gesagt, sie müssen mal auf eine Reha-Fahrt. Sie müssen raus, sie müssen weg.
Ja.
Und dann ist der Streit wirklich so weit eskaliert, muss ich schon sagen, dass mein Mann wirklich für 2-3 Wochen ausgezogen ist zu unserer Tochter hinüber, die ist auch verheiratet hat. Ich habe 2 Enkelkinder, wo ich ganz stolz drauf bin. Und das ist dann zum Schluss so ausgeartet, dass wirklich Polizeieinsatz war, weil ich meiner Wut, weil ich mir erhofft habe, dass er so kämpft und sich um mich kümmert und die Erwartungen von mir wahrscheinlich zu groß waren, aber er hilflos war. dass ich gesagt habe, ja, du bist schuld, wenn ich tot bin. Also wenn ich an Herz, ich habe das aber nicht gemeint, dass es mir was anderes überhaupt nicht, sondern irgendwo, dass ich kaputt gehe und Ding. Und er hat natürlich Angst gekriegt und die haben die Polizei eingeschaltet, weil ich habe mich in ein Auto gesetzt und bin in der Gegend rumgefahren. Und auf der anderen Seite war das gut, weil das war wahrscheinlich dieser Knoten, wo du geplatzt ist. Wir haben uns ausgesprochen und das war sehr, sehr gut. Ich bin dann eine Woche später oder zwei Wochen später auf Reha gefahren. Und ich suche heute noch, das war die Rettung meines Lebens. Ich habe so eine gute psychosomatische Reha gemacht, 4,5 Stunden von uns entfernt. In Nordrhein-Westfalen, extra weit weg. Das hat mir auch die Ärztin empfohlen. Die ist auch gleich genehmigt worden.
Super.
Und das war meine, wirklich, ich war dort und ich habe gesagt, ja, und wie ich so bin, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Struktur gibt mir Sicherheit. Das ist das Einzige, was mir Sicherheit gibt, Struktur. Und habe dann gesagt, ja, und ich beschäftige mich mit allem, bloß nicht mit mir. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie ist jetzt der Reha-Plan und so? Und hat sie gesagt, erst in der ersten Woche ist erstmal gar nichts, weil in der ersten Woche beschäftigen sie sich erstmal mit sich selbst. Und das war die Hölle. Ja, das war die Hölle. Das hat sich so viel gelöst. Es hat sich so viel gelöst. Und da habe ich das erst einmal mit einem Psychologen drüber gesprochen gehabt. Was ich dazu sagen muss, ich habe Gesprächstherapie seit 2 Jahren mache ich das. Also drei Jahren fast. War am Anfang auch schwer für mich, aber wie gesagt, weil ich halt immer jemand bin, wo das viel mit mir selber ausmacht. Und er hat dann klipp und klar zu mir gesagt, brechen Sie den Kontakt zu Ihrem Vater ab. Manches Mal muss man sich von was lösen, ob das Familie ist oder nicht. Aber da müssen Sie jetzt an sich denken. Sie haben bis heute noch keine Trauer zugelassen. Ja. Und die Trauer muss kommen. Sie müssen das durchleben. Und die erste Woche war wirklich Hölle. Ich habe keult ohne Ende. Das erste Mal hat sich das so gelöst, dass ich richtig heulen konnte. Und dann kommen auch immer mehrere Erinnerungen plötzlich zurück, weil ich auch vieles verdrängt habe. Und ich bin dann auch zu meinem Vater nahe und habe das klipp und klar gesagt, habe auch mit ihm drüber gesprochen und habe gesagt, Papa, und dann die einzige Antwort, was ich kriege, fängst jetzt auch schon das Spinnen an? Bist du genauso? Hör auf mit deinem Zeich. Was habe ich dir gemacht und was habe ich bei deiner Erziehung falsch gemacht?
Ach Gott.
Dann habe ich gesagt, es ist traurig, dass du das so siehst.
Ja.
Und hiermit ist der Kontakt leider. Ich wünsche dir alles Gute in deinem Leben, aber ich bin raus. Und ja, dadurch ist auch der Kontakt zu meiner Brüder total abgebrochen. Mein großer Bruder, die einzige Stütze, wo ich von meiner Geschwister habe, der ist leider dann auch vor 4 Jahren verstorben. Und das war eigentlich meine einzige Stütze, muss ich sagen, von meiner Geschwister, der wo wirklich an mir gehängt war, wo er stolz war, wie ich das gemacht habe. Ich bin stolz auf dir, Schwesterherz. Aber ich habe gesagt, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich meinen Frieden damit gefunden und so. Mir geht's besser mit. Mir geht's besser mit und ich kann endlich das zulassen, was ich die ganzen Jahre verdrängt habe.
Ja, verstehe ich, absolut.
Und deswegen war das auch so für mich, weil du gefragt hast, wie ich Hilfe anderen Mütter. Ich habe mich das Einzige, wo ich mich angemeldet habe, war bei Facebook, diese Suizid für Angehörige, also Kinder.
Eine Argus-Gruppe, Argus hat eine Gruppe bei Facebook, ne? Genau.
Ja, und dann gibt's eben so eine Gruppe, wo nur überwiegend Mütter mit drinnen sind. Und da habe ich dann von dir gelesen, und da bin ich draufgegangen und das sind so Sachen, wo andere sagen, was hörst du das noch an? Nee, weil das wird immer so totgeschwiegen alles. Es wird alles totgeschwiegen. Keiner weiß, was hier mit mir umzugehen hat. Oder? Und das fällt alles so weg, weil jeder so beschämt ist. Ich meine, früher habe ich es was sehr verletzend für mich. Jetzt weiß ich, dass es viel Unsicherheit ist und
Hilflosigkeit.
Aber mir tut es gut, weil ich dann denke, bei mancher Sachen habe ich schon gedacht, spinne ich jetzt total oder sehe ich das jetzt halt alles einfach wegen? Aber nee, es gibt viele Situationen, wo ich mich bestimmt sehr geändert habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Aber was vielleicht für mich auch gut ist, weil ich vielleicht das erste Mal auch einmal an mich denke oder an unsere Familie, weil, wie gesagt, als Familie haben wir total durch die ganze Situation, so schlimm wie es in dem Moment war, für meinen Mann auch, wieder zusammengefunden, weil wir dann gelernt haben, wir müssen viel mehr darüber reden.
Ja.
Und nicht nur für sich, jeder für sich allein ausmachen, ne?
Nee. Ja, Gott sei Dank, dass ihr das geschafft habt, denn viele zerbrechen da, glaube ich, dran, ne? Viele, also zumindest viele Ehen, die überleben es nicht, weil man eben ganz unterschiedlich trauert. Dein Mann wird ja sicherlich auch ganz anders damit umgehen als du, ne?
Total anders. Ja. Also er erwähnt, als er mir im Tagesgeschehen, würde ich jetzt einmal sagen, in unserem Leben, spielt da eine ganz große Rolle noch. Also ich kann auch nicht, es war ganz schlimm. Erst einmal die Situation, das erste Mal wieder lachen. Das erste Mal wieder fröhlich sein. Ja. Man fühlt sich, ich habe dann mich geschämt in Grund und Boden, habe gedacht, wie kannst du lachen und dein Sohn ist tot?
Ja.
Also das sind lauter solche Sachen, wo du dann da sitzt und denkst, du bist doch nicht ganz normal, du kannst doch nicht hier einfach wieder fröhlich sein. Und manchmal auch dieses Außenrum, die Welt dreht sich für jeden ja weiter, für mich ist es stehen geblieben. Und ich dann denke, die leben alle ihr Leben weiter, dann kann er, frecht mir noch um meinen Daniel. Also das ist auch manchmal diese, ja, vielleicht kleine Wut auch. Ich habe auch manchmal auf meinen Daniel Wut und denke, wir waren so eng, warum hast du nicht offener mit mir gesprochen? Und dann kommt wieder die andere Phase, wo ich dann nur am Heulen bin und einfach zusammenbreche und dann denke, warum habe ich nicht damals das schon gewusst, was ich jetzt weiß? Dann hätte ich anders gehandelt. Also diese Vorwürfe sind schon teilweise noch da.
Ja. Die werden auch vermutlich immer bleiben. Aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem, dass man, wenn man das erste Mal wieder lacht oder so einen Anflug von Glück oder so empfindet oder so. Ich habe heute noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Der Tod meiner Mutter ist dieses Jahr 24 Jahre her. Und ich habe jetzt so langsam das Gefühl, ich meine, das hab ich, seit sie 20 Jahre tot ist, habe ich so das Gefühl, okay, es darf jetzt langsam gut sein, also weil so 20, diese Zahl, die ist so krass und 20 Jahre habe ich mich jetzt so, hat das mein Leben so wahnsinnig beeinflusst und ich habe so getrauert und es hat wirklich so viel kaputt gemacht, es hat mich kaputt gemacht und so und da hatte ich so das Gefühl, okay, nach 20 Jahren darf man auch sagen, okay, jetzt darf gut sein so und jetzt bin ich nochmal wieder 4 Jahre weiter und jetzt merke ich, jetzt in dieser Phase, in der ich jetzt bin, ist wirklich so, sie ist jetzt in den Hintergrund gerückt. Es darf, ich habe so das Gefühl, ich kann das erste Mal ein bisschen freier durchatmen und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich habe noch lange nicht meinen Frieden damit gefunden. Das werde ich wahrscheinlich auch nie. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, aber sieh es doch mal so, indem du dir jetzt immer einredest, du wirst nie deinen Frieden damit finden, wirst du ihn vielleicht auch nie finden. Das heißt, gestehe dir, erlaube dir doch, vielleicht irgendwann deinen Frieden damit zu finden. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, das kann sein, dass ich das irgendwann sagen kann. Aber die Tatsache, dass ich jetzt überhaupt schaffe, laut auszusprechen, dass sie in den Hintergrund gerückt ist. Allein das fällt mir so schwer. Und ich kannte bei dem, ich spreche diesen Satz aus und könnte direkt im nächsten Atemzug anfangen zu heulen, weil sich es für mich anfühlt wie ein Verrat an ihr. Dass ich das sage, dass sie jetzt in den Hintergrund gerückt ist, dass es mich nicht mehr so schlimm belastet und beschäftigt, das laut auszusprechen, ist für mich, fühlt sich trotzdem immer noch wie ein Verrat an ihr an. Deswegen könnte ich niemals jetzt schon nach 24 Jahren sagen, ich habe meinen Frieden damit gefunden, soweit bin ich nicht. Also deswegen, ich will nur damit sagen, es kommen, die Zeit kommt, aber sie wird unter Umständen Jahrzehnte dauern und man kann nur immer das schaffen in dem Moment, was man schaffen kann. Und ich bin jetzt nach 24 Jahren an dem Punkt, wo ich sagen kann, wo ich es auch schaffe, das laut auszusprechen. Vielleicht war das Gefühl schon vor 4 Jahren da, da habe ich es aber noch nicht geschafft, das laut auszusprechen. Weil eben dieses Gefühl von Verrat, das ist ja das, was du eben auch gerade beschrieben hast, ist so groß, das kann man kaum aushalten, ne? Weil man immer denkt, ja, aber hast du denn vergessen, was passiert ist? Wie kannst du jetzt lachen? Was bist du nur für eine Mutter und so? Also es ist irre. Und das ist ja wirklich explizit nur immer im Zusammenhang mit diesem suizidbetroffenen Dasein, ne? Das hängt einfach damit zusammen. Dieses Gefühl
von Verrat. Halt das Thema, finde ich, für vielen unangenehmer. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Ob es für Freunde oder sonst was ist, oder wo ich dachte, es sind Freunde. Ich meine, ich habe 2 ganz gute Freundinnen, die stehen wie eine Eins hinter mir. Muss ich wirklich sagen, meine allerbeste Freundin, die kenne ich seit Kindergarten an. Die war plötzlich vor der Tür gestanden und hat gesagt, Susi, ich bin jetzt da. Entweder du brauchst mich, und wenn nicht, dann gehe ich und komm so wieder, wenn du mich brauchst. Ich komme immer so lange, bis du mich brauchst. Und das vergesse ich hier mein ganzes Leben. Und das sind so Sachen, aber wie du schon sagst, man hat manche sagen dann, nee, das ist ja schon 14 Jahre her.
Nee, es ist oder erst schon vor 2 Monaten. Also da gibt's ja auch, manche Leute haben ja ein Gefühl nach 4 Wochen schon, ja, jetzt muss ja aber auch mal gut sein, wie dein Vater auch gesagt hat, jetzt reicht's aber auch langsam, jetzt reißt sich zusammen, das Leben geht weiter. Ja, ja, schlimm. Hm.
Oder wenn sie mich fragen, wie viele Kinder hast denn du? Im ersten Moment, dann sage ich immer, ich habe 2.
Ja, klar.
Ja, und was macht dein Sohn? Und dann, wenn ich dann so, der ist verstorben, dann merkt man schon, oh Gott. Also die wissen dann erst einmal nicht, wie sie damit umgehen. Aber er ist, ich habe 2 Kinder.
Ja, natürlich. Ja, klar, genau. Aber da müssen wir den Menschen einfach zu verstehen geben, dass man darf nachfragen, oder? Ja. Also weil dieses, ich meine, ich verstehe das total gut, weil ich früher auch so war, dann wünscht man sich in dem Moment, oh scheiße, hätte ich mal nicht gefragt. Doch, frag doch einfach weiter. Und der Moment, in dem du vielleicht nicht mehr drauf antworten möchtest, wenn der kommt, dann wirst du das ja sagen. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung für alle Beteiligten. Aber dieses sofortige Verstummen und die Straßenseite wechseln und so, und dass man behandelt wird wie so ein Aussätziger und wie so ein Alien, das ist das Allerschlimmste. Deswegen können wir den Menschen immer nur sagen, fragt nach. Ja, okay, der Moment muss stimmen, die Situation muss stimmen und der Ton muss angemessen sein. Ne? Also so ein sensationsgeiles, das passt natürlich überhaupt nicht. Und wenn die Situation nicht gegeben ist, dann natürlich auch nicht. Aber wenn Ort und Zeit und so passt, ja, immer nachfragen.
Genau, das habe ich immer gesagt, weil viele sind uns dann aus dem Weg gegangen und ich habe immer gesagt, warum redet keiner mit uns? Warum frecht nicht einfach jemand? Ja. Ich will ja auch über meinen Daniel sprechen, aber...
Aber das versteht keiner. Beziehungsweise da geht keiner von aus.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Nee, die denken, du brichst dann weinen zusammen und sie sind daran schuld, dann wenn sie die Wunde wieder aufgerissen haben. Ja, okay, vielleicht fängst du in dem Moment an zu weinen, aber du hörst ja auch wieder auf, ne? Und deswegen... aber jeder Moment ist gut, wo man eben über die Verstorbenen sprechen darf.
Genau, so sehe ich das auch. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, weil meine Mama mich auch gefragt hat, bist du dir sicher, dass du das auch hier heute machen willst? Oder so. Ja. Und ich habe gesagt, ja, weil das für mich wichtig ist. Absolut. Und meine Psychologin hat auch gut, sie hat gesagt, sie möchten ihren Daniel eine Stimme geben. Und dann habe ich gesagt, das trifft. Das trifft genau richtig.
Und auch ein Andenken, finde ich. Weil das, ne, guck mal, wie viele Tausende von Menschen hören so eine Folge. Also, und sie wird immer im Internet sein. Du kannst die Folge, ne, wird für immer abrufbar sein. Also man setzt eben den Verstorbenen eben auch ein Andenken damit. Und ich finde das total wichtig und schön. Und nicht nur, dass du dir jetzt selber damit hilfst, sondern du hilfst so vielen anderen Eltern und Müttern und Betroffenen und auch Nicht-Betroffenen. Ne? Ich kriege so viele Zuschriften von Zuhörern, die gar nicht selber betroffen sind, die trotzdem gerne zuhören, weil sie eben viel lernen können, ne? Und das ist ja total, total wichtig, ja. Aber du bist jetzt da in dieser Facebook-Gruppe, aber eben so ein Kontakt zu einer anderen betroffenen Mutter wäre vielleicht auch schon irgendwie wichtig oder hilfreich, ne?
Ja, habe ich eben, aber ich denke, ich war lange nicht so weit. Okay, und jetzt hat, wie gesagt, seit dieser Reha hat sich bei mir so peu à peu jetzt was gelöst.
Okay,
ich bin auch mutiger geworden, wirklich mutiger geworden. Ich war früher auch immer jemand, der wohl mehr im Hinterhalt war und nur niemanden irgendwie was Böses. Und wenn jemand mit mir gesprochen hat, was ist mit dem, bin ich überhaupt nicht mehr. Ich bin sehr direkt geworden, sehr offen geworden. Vielleicht musste ich mir dieses auch angewöhnen, um mich durchzusetzen. Ja. Und ich bin auch schon stolz drauf, weil, wie gesagt, ich brauche auch eine gewisse Struktur auch für mich, dass das Sicherheit ist und hat natürlich auch etwas aus mich gemacht und ich möchte auch, dass die Leute das hören und sich damit beschäftigen und es nicht mehr so als Tabuthema sehen, sondern ne, und ja, das ist ja alles, der Banane, einen Autounfall gehabt, das Suizid, das wollte er ja selber. Das wird so plump manchmal so hingesagt. Ne, als wenn das nicht wert wäre. Doch, das ist wert, weil der Mensch ist tot, egal auf welche Weise. Es interessiert kann, sondern er ist nicht mehr da. Und das ist ja das Ausschlaggebende und nicht an was für eine Art und Weise. Und deswegen muss man das nicht mal als Tabuthema sehen. Und diese schlimmen Erfahrungen habe ich wirklich en masse gemacht. Ich habe natürlich das Einzige, was ich wirklich habe, ist Vertrauensfrage ist bei mir ganz groß. Ich vertraue schlecht. Also wenn ich jemand vertraue, dann wirklich zu 100%. Aber es dauert.
Ja.
Und was ich ja ganz oft habe, ich habe große Verlustängste.
Ja, klar. Also
das ist, wenn meine Engela irgendwo, wenn die unterwegs sind oder meine Tochter, ich sage immer, ich will dich nicht kontrollieren, du bist selbst verheiratet, hast Familie, aber nur kurz schreiben, bin da.
Ja,
einfach,
ja, ja.
Das sind so Sachen, das macht mich schon zerschaffen. Aber meine Psychologin sagt immer, das wenn sie wahrscheinlich ihr Leben lang haben wollen. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass sie das haben.
Und ja, das hat auch jeder von uns. Ja, ja, ja. Genau.
Ja. Mhm. Ja. Also das sind so Sachen, aber... Und ich bin dir so dankbar, dass du diesen Kanal hast. Muss ich wirklich sagen, ich höre mir sehr viel an, weil ich habe immer ganz erstreckt so von der Arbeit nach Hause und es tut mir richtig gut, das zuzuhören und einfach zu hören, wie es anderen so geht und wie sie damit umgegangen sind. Und das tut richtig gut. Deswegen wollte ich das auch für mich haben, war für mich wichtig.
Ja, verstehe ich. Und ja, und du wirst so viele Übereinstimmungen hören in jeder Folge, ne? Dass es allen irgendwie gleich geht und dass wir alle dasselbe irgendwie erleben und vor allem auch die betroffenen Eltern und so. Also ich kann dir nur sagen, klar, du wohnst im Süden von Deutschland, aber seit heute steht das nächste Selbstworttreffen fest. Man kann sich seit heute anmelden. Also lass es dir durch den Kopf gehen. Das findet, ich kann es für die anderen Zuhörer sagen, am 19. und 20. September statt. Wieder bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Köln. Und seit heute kann man sich anmelden. Und seit dem letzten Treffen haben wir das so gemacht, dass wir uns aufteilen in zwei Gruppen, nämlich die schon da waren, schon auf vergangenen Treffen und welche, die halt neu dazukommen. Aber trotzdem gibt es natürlich dann Gelegenheiten, weil wir ja von Samstag auf Sonntag Zeit miteinander verbringen, dass man dann natürlich auch gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Ne? Also das ist nicht die ganze Zeit getrennt. Und beim letzten Mal waren unter den Neuen wirklich viele betroffene Eltern. Oh, das hat mich auch wirklich nochmal so betroffen gemacht. Das ist wirklich erschreckend. Aber deswegen, also das kann ich dir oder auch allen anderen, die überlegen, nur ans Herz legen. Es geht, man fährt so beseelt wieder nach Hause, weil das Schöne an dieser Zeit ist, die wir miteinander verbringen. Ja, man spricht natürlich viel über das, was geschehen ist, aber wir haben auch ganz andere Zeiten miteinander. Dadurch, dass wir so viel Zeit haben an diesem Wochenende, machen wir auch ganz normale Dinge. Ne? Es wird wahnsinnig viel gelacht. Wir gehen spazieren, wir essen zusammen. Also es geht nicht die ganze Zeit nur um das, was geschehen ist, sondern eben das Schöne daran ist, einfach Zeit mit Menschen zu verbringen, die genau wissen, wie sich der andere fühlt, ohne dass wir darüber reden müssen. Und es kann dann eben so viel gelacht werden, ohne dass man sich scheiße fühlt, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat. Das ist eigentlich der einzige Rahmen oder Raum, wo das halt wirklich völlig befreit geht, ehrlich gesagt. Ja.
Das hört sich sehr gut an.
Ja, aber zurück zu deiner Geschichte. Was denkst du über die Art seines Suizides?
Das hat mich am Anfang sehr beschäftigt, weil der Daniel eigentlich jemand war, wenn er in einen Keller muss, hat er immer dabei gesungen, weil er immer Schiss gehabt hat. Und dann auch noch diesen Weg zu wählen.
Was für ein Mut.
Überhaupt nicht verstanden.
Ja.
Also, das habe ich immer gesagt. Mein Daniel hätte ich viel zu, aber das niemals. Ich hätte auch niemals mit Suizid gerechnet, niemals. Also, mich hätte jemand sagen können, wie gesagt, jetzt hat mit dem ganzen Wissen, würde ich vielleicht anders mit umgehen, aber zur damaligen Zeit war das niemals Thema oder irgendwie mein Kopf drin oder sonst was. Man sieht ja öfter mal, wie er da damals da die Prüfung nicht bestanden hat. Am liebsten wäre ich vom Felsen runtergesprungen, irgend sowas.
Ja.
Muss dann sehen, das echt mal in seiner Wut raus oder was, ne? Aber, und dann auch mit dieser Art Schienensuizid. Ich denke immer, er wollte, dass es einfach schnell, so schnell wie möglich geht. Also die einzige Begründung, wo ich jetzt halt habe.
Ja, und also man muss ja auch sagen, diesen Mut aufzubringen, dich vor einen heranfahrenden Zug zu stellen, das ist ja unvorstellbar für jemanden, der halt keine Suizidgedanken hat, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Und ich finde, daran sieht man aber, wie groß deren Leid war, wie groß der Druck war oder diese Todessehnsucht war, dass sie diesen Mut geschafft haben, aufzubringen. Es hat mal eine betroffene Mutter gesagt, und das ist auch so ekelhaft, was sie da zu hören gekriegt hat, ihr Sohn ist von einem 16-stöckigen Hochhaus gesprungen, obwohl er Höhenangst hatte. Und dann hat die Therapeutin zu dieser Mutter gesagt, ja, sehen Sie, da ist er den leichtesten Weg gegangen. Was? Was denn für ein... Der hatte Höhenangst und ist von einem 16-stöckigen Gebäude gesprungen. Wie kann man denn da von leichtem Weg reden? Daran siehst du doch, wie groß die Verzweiflung gewesen sein muss, wenn er diese Angst, die er ganz klar vor Höhe hatte, überwunden hat. Also wenn das ist ja bei Daniel auch so gewesen. Also daran siehst du ja, wie schlecht es denen gegangen sein muss.
Also, ja, weil viele gesagt haben, so Hammo, dass dein Daniel, der war doch so an dir gehängt, wie kann er dir das so antun, hat jemand mal zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, in dem Moment hat er an nichts gedacht.
Nein, genau, schon gar nicht an euch.
Nein. Nur in den Tunnel und sein Leid gesehen, nichts weiter. Genau. Weil wenn er drüber nachgedacht hätte, hätte es auch nicht gemacht. Aber in dem Moment war das so schlimm für ihn.
Ja, genau. Beziehungsweise er hat nicht nur sein Leid gesehen, sondern er hat die Erlösung gesehen. Die Erlösung am Ende des Tunnels war so groß und fälschlicherweise kommt eben in ihren Gedanken dann nur noch diese eine Möglichkeit der Erlösung vor. Die sehen keine Auswege mehr, ne? Sie empfinden keinen, ja, es ist die einzige Lösung und das ist eben das Schlimme. Mich hat auch neulich jemand angeschrieben, die auch so verzweifelt ist, und sie empfindet das eben auch nur eigentlich noch als einzigen Ausweg. Und dann habe ich ja auch geschrieben, es gibt so viele Lösungen, immer. Man darf den Blick darauf nicht verlieren. Aber das ist eben das, was die Erkrankung macht. Sie verlieren den Blick auf das, was noch möglich wäre. Und das ist eben so tragisch einfach und so, ach ja, es ist wirklich...
Der hat sein Geldbeutel alles säuberlich neben den Schienen gelegt. Mhm. Sein Geldbeutel war dort gelegen und sein iPhone und alles säuberlich daneben. Den habe ich ja heute noch eingepackt. Ich habe heute noch den Koffer, weil ja die vor der Bundeswehr haben ja dann seinen Spind ausgeräumt und haben dann extra jemand bei uns zu Hause vorbeikommen, hat es gebracht und das habe ich heute alles nur so eingepackt, weil der Geruch und sein Gelb, alles, das ist für mich, das hört sich für manchen total skurril an, aber das sind so Sachen, da halte ich mich fest, weil man mag sonst, das hat auch lange gedauert, bis wir sein Zimmer ausräumen konnten, wie wir das Haus verkauft haben.
Ja, das glaube ich.
Ich habe gedacht, das kann ich doch nicht machen, als wenn es da nicht gegeben hätte. Also das sind wirklich so gewisse Sachen, wo man dann mit sich selber so einen Kampf ausführt, weil man denkt, das geht nicht und...
Hast du denn irgendwelche Rituale oder irgendwie zu seinem Geburtstag oder zu seinem Todestag oder irgendetwas, was du nur machst oder was ihr zusammen macht oder so? Gibt es sowas an zu seinem Gedenken?
Also das auf jeden Fall. Früh fahren wir immer auf dem Friedhof auf und dann unterhalte ich mich mit ihm und wirklich, als wenn wir so Gespräch miteinander halten würden.
Hast du gesagt, jeden Tag?
Bitte?
Machst du das jeden Tag?
Nee, nur an sein, also ich bin wir sind ja ein Stückchen weiter weggezogen und deswegen, ich habe aber jemanden, der sich eben drum kümmert und mein Mann, für den hat es der Friedhof immer sehr viel gebracht. Für mich nicht. Also am Anfang schon war es für mich wichtig, dass ich immer rüber bin.
Ja.
Und dann aber habe ich gesagt, ich habe den Daniel da bei mir und ich habe da ein Bild. Ich laufe täglich dran vorbei und erzähle ihm dann manchmal. Also ich habe heute noch, erzählen wir es viel miteinander. Und an Todestag oder eben an sein Geburtstag, da fahre ich dann schon früh rauf und das mache ich dann auch gern für mich alleine. Mhm. Das weiß mein Mann aber auch. Und ja, das sind eigentlich die Rituale, wo wir immer an seinem Geburtstag machen oder halt eben zu seinem Todestag. Am Anfang sind wir sogar zum Unfallort hingefahren, aber das hat mich mehr belastet dann. Dann habe ich gesagt, ich lasse es lieber.
Hattest du mal das Gefühl, du müsstest irgendwie zu dem Lokführer Kontakt aufnehmen?
Habe ich tatsächlich.
Oh.
Und? Weil das war kurze Zeit, also eine ganze Zeit später, hat eine Freundin von mir gesagt, sie kennt denjenigen, der wo die Lok gefahren hat. Oh. Und das war seine erste Fahrt. Und,
oh nein, oh Gott.
Ja, und noch seine Ausbildung. Und das war für mich so ein Bedürfnis, weil ich weiß, dass der Daniel immer nie jemanden wehtun wollte oder immer auf Bedacht war auf andere, haben wir einen Brief verfasst und haben uns im Namen von Daniel entschuldigt und es tut uns so leid. Mhm. Und wir hoffen, dass er seinen Beruf bitte wieder ausüben kann. Und auch für Daniel war das nie die Absicht, dass er jemanden damit schadet. Also wir haben wirklich einen Brief verfasst. Es war uns sehr, sehr wichtig und wir erwarten auch keine Antwort oder sonst was. Wir möchten einfach nur uns im Namen von unserem Sohn und wir selber uns entschuldigen und hoffen einfach, also das war für uns ganz wichtig und sie hat es noch übergeben. Jetzt ist auch keine Antwort, aber guck mal, habe ich auch nicht erwartet, aber es war für uns wichtig, dass er das weiß.
Ja.
Und dass es auch in Danischer Absicht war, dass er da jemanden damit schadet oder sonst was.
Ja. Ach, genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Also es war ja bei mir kein Schienensuizid, aber der Nachbar, der meine Mutter gefunden hat, an den habe ich auch geschrieben, ja. Genau mit den gleichen Worten. Ich habe mich auch entschuldigt und sie hätte das vermieden, wenn es hätte vermieden werden können, ne, dass sie jemand findet und so. Ja, ich habe es auch gemacht. Ich habe aber auch keine Antwort bekommen. Aber, ach Gott, ja, scheiße.
Ja, jetzt hat für ihn hat es mir dann wirklich und deswegen war es da auch so sehr wichtig und meine Freundin damals hat gesagt, willst du das wirklich? Ich habe gesagt, nee, das brauche ich jetzt für mich. Und ich weiß, dass es der Daniel auch machen würde, also wollen würde. Und deswegen haben wir das dann eben gemacht, ja.
Ja, das war bestimmt gut, ja. Was hättest du dir damals gewünscht, wie man, okay, also am Anfang waren die Freunde da und dann waren sie irgendwann nicht mehr da. Was würdest du jetzt, also was hättest du dir einfach gewünscht, was hätte dir am besten geholfen? Oder was würdest du jetzt heutzutage für jemanden machen, der in deiner Situation wäre?
Ich würde mehr auf ihn zugehen und wirklich direkt fragen, weil dieses Ausweichen, dieses Meiden, dieses, ja, wir sind uns dann wie verstoßen vorkommen, muss ich sagen. Ja. Das hat uns sehr, sehr getroffen, muss ich sagen. Und sehr in Runde gezogen, zusätzlich noch, wo wir immer gedacht haben, ja, wie gesagt, am Anfang sind sie alle gekommen und haben geschaut und wie Ding und das ist ganz schnell verflogen gewesen und ich muss auch sagen, die Pfarrerin hat damals wirklich eine sehr schöne Trauerrede gehalten und hat gesagt, wir wissen alle nicht, was ihm, weil sehr gut die Leute bei ihr angerufen haben und wissen wollten, ja, was ist denn da genau passiert und wie hat er denn das gemacht und habe ich ganz schlimm empfunden.
Ja.
Und sie hat dann wirklich so richtig mit Nachdruck, also um den Leute irgendwo den irgendwo zu sagen, macht euch doch kein Urteil, sondern der war verzweifelt an den Tod und der wird seinen Grund gehabt haben. Und also halt wirklich gut verpackt und auch mit einem gewissen Druck dahinter, das habe ich gut gefunden. Aber dieses Meiden und ja, uns dann fallen lassen, weil wir halt nicht mehr so aktiv oder wie auch immer waren, sondern ja, an die Hände nehmen und sagen, Mensch, red drüber, aber es wollte auch keiner drüber reden. Also uns ist dann irgendwo, man verstummt mit der Zeit dann und will dann auch nicht mehr reden mit jemandem, weil man dann gemerkt hat, ja, dann so haben wir da Zeit, so in der Ort, aber eigentlich will ich es gar nicht hören, weil das ist alles zu negativ. Das ist alles, was nicht gut ist, will ich jetzt doch nicht hören, weil wir leben in jetzt und heute. Und ja, ist für den Außenstehenden ist es so, aber für den Betroffenen ist es die Hölle. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die, wo am Anfang gesagt haben, sie sind da wirklich da gewesen wären. Wie gesagt, es sind zwei übrig geblieben, aber die habe ich ganz fest im Herzen und da weiß ich 1000%. Und man schätzt jetzt halt die wirklichen Freunde mehr.
Ja.
Weil man weiß, die sind da. Und wie gesagt, Familie hat am Anfang auch Wege da, aber auch das suche ich. Nur weil es Familie ist, heißt nicht, dass man alles ertragen muss, sondern da muss man dann auch, wenn es soweit ist, leider einen Schlussstrich machen. Dann ist es so. Bei uns selber, da geht es mir besser mit und vielleicht der Gegenseite genauso gut mit, um Gottes Willen. Ich wünsche auch niemandem
was Schlechtes. Ist ja trotzdem deine Entscheidung, ist, du musst das tun, was für dich richtig ist. Und genau, das ist auch ein langer Prozess. Ich bin den auch durchgegangen. Und aber ja, es manchmal geht's halt einfach nicht anders, ne? Weil nur, es ist, wie du sagst, nur weil man blutsverwandt ist, heißt das ja nicht automatisch, dass alles super ist, ne? Und man kann sich auch von solchen Menschen dann trennen. Ja.
Na, da muss man seine Entscheidung treffen und man weiß selber nicht, wie lange das man selber hat. Also was ich habe keine Angst vor dem Tod mehr. Hört sich skurril manchmal an, aber es ist so. Ich sage immer, ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinen Daniel wieder sehe. Es hört sich vielleicht wie an, manchmal sonst wie an, aber das ist so. Und ich habe da überhaupt keine Angst davor, aber ich möchte auch, dass wir in jetzt und heute noch so gut miteinander zusammenleben, wie es ist und möchte nicht durch negative Sachen mir so viel Energie rauben, die wo ich lieber für was Schönes nehme. Ja, also die Einstellung habe ich und die musste ich ja lernen. Also, dass ich dann nicht immer schaue, dass es anderen nur gut geht, weil das ist immer mal beschrieben gewesen, Hauptsache denen geht's gut, ich mache jedem alles recht und alles, sondern dass ich jetzt auch für mich mehr einstehe. Es sind noch manchmal Tage dabei, wo das nicht so gut klappt, oder man sagt, denk dran, dir muss es gut gehen und deswegen ergänzen wir uns so gut, muss ich wirklich sagen, aber ich bin doch schon, hab ein Umdenken damit angefangen. Das ist das Einzige, wo das alles bewirkt hat, dass ich komplett das Umdenken angefangen habe. Und
ja,
das wenn es auch auf der harten Weise war, aber ja. Mhm.
Wie sieht's denn mit, ich meine, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, mit deinen Schuldgefühlen als Mutter aus?
Die habe ich manche Tage noch immer ganz schlimm, ja, glaube ich. Ich
mache mir Vorwürfe,
dass ich mich nicht durchgesetzt habe eben. Mhm. Ich habe ja dann versucht, bevor das die 10 Jahre um sind, weil noch 10 Jahre werden ja die, hat's geheißen, ich weiß nicht, ob das noch so ist, das habe ich in derer Gruppe gelesen, dass noch 10 Jahren die Unterlagen ja dann vernichtet werden.
Nein, 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 nach 30.
Ach so, weil ich habe nämlich dann, das war 9 Jahre, wie es her war, habe ich dann gedacht, ich bin jetzt so weit und ich schreibe jetzt die Staatsanwaltschaft an, ich möchte die Akteneinsicht haben.
Aber die Fotos hast du nicht angeguckt?
Ich wollte sie haben, aber die haben sie nicht mitgegeben. Hm. Ich wollte sie wirklich haben, weil ich gedacht habe, es hat Diskussionen daheim gegeben, meiner Tochter und meinem Mann, aber ich habe gesagt, ich brauche das. Und mein Mann sagt immer, wenn du der Meinung bist, es tut dir gut, dann musst du es machen. Ich werde es nicht verbieten, ich habe nur meine Bedenken. Und dann habe ich die angeschrieben, aber sie haben gesagt, ohne Rechtsanwalt drucken sie nichts raus. Also das muss ich über einen Rechtsanwalt laufen lassen.
Nee, muss man auch nicht. Ich kann dir das alles minutiös oder detailliert erklären, weil ich das gerade jetzt letztes Jahr im Oktober gemacht habe. Okay. Deswegen weiß ich das. Also erstmal, jede Akte wird 30 Jahre lang aufgehoben. Mhm. Und du kannst das über einen Rechtsanwalt machen, musst du aber nicht. Du kannst aber, wenn du es ohne Anwalt machst, musst du das tatsächlich aber im Büro der also vor Ort machen, bei der Staatsanwaltschaft. Okay. Und dann musst du das natürlich im Beisein der Beamten machen. Und das ist natürlich schrecklich. Also, ne, weil du möchtest, also ich hätte mir, das wäre für mich unvorstellbar gewesen, dabei beobachtet zu werden, wie ich das schlimmste Schriftstück, was es überhaupt geben kann, da durchlese. Also schrecklich. Deswegen habe ich den Kontakt zu einer Anwältin, den darf ich übrigens auch weitergeben. Das habe ich ja schon, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Betroffene sich bei mir gemeldet haben. Also ich habe ihr viel Arbeit verschafft, weil ich das so geteilt habe, meine Reise in dieser Akteneinsicht. So. Und sie hat jetzt in meinem Fall die Akte, bei mir ist das ja noch eine Papierakte, ne, weil es schon so lange her ist, hat sie, ich hatte das, du brauchst das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, das hast du ja, in deinem Fall hast du das ja, genau, und mit diesem Aktenzeichen beantragt sie dann diese Akte und weil es eben eine Papierakte war, wurde sie ihr zugeschickt und sie durfte die dann 3 Tage bei sich in der Kanzlei haben, dann musste sie wieder zurückschicken. So, sie hat in meinem Fall, sie hat die eingescannt, auch die Fotos, und ich habe ihr aber von Anfang an gesagt, ich möchte diese Fotos auf gar keinen Fall sehen, aber ich möchte trotzdem, dass sie sie bei sich behält, weil ich finde die Vorstellung schrecklich, dass jetzt nach 30 Jahren einfach jemand diese ganze Akte in den Mülleimer schmeißt. Finde ich schrecklich, weil das ist nun mal das Ende der Geschichte meiner Mutter und das hat niemand in den Mülleimer zu schmeißen. Und deswegen wollte ich, dass diese Fotos, die gehören ja nun mal zu dieser Akte, dass die aufgehoben werden. So. Und dann hat sie für mich die Akte vorab gesichtet, weil ich habe niemals so eine Akte gesehen. Ich hatte gar keine Ahnung, was kommt da auf mich zu, was steht da drin, wie lang ist so eine Akte, was erwartet mich da, was erwarten mich da für Informationen und so weiter. Und also wenn ich ihr jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne die Fotos sehen, hätte sie mir die geschickt. Sie hätte natürlich mich vorab gewarnt. Sie hat eben, weil sie die Akte gesichtet hat, hat sie mir vorab über ein paar Informationen gesagt, so, darauf musst du dich einstellen, das und das steht da drin, diese und diese Informationen. Und da kann ich dir sagen, dass ein paar Informationen, über die ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht habe, die für jemand anders gar nicht erheblich gewesen wären, die haben mich schon umgehauen. Nämlich, was ich nicht wusste, dass die Leichenschau an Ort und Stelle stattfindet und Leichenschau bedeutet nackt. Und meine Mutter hat also ich finde das so entwürdigend, die Vorstellung, dass meine 59-jährige Mutter auf einem eiskalten Kellerfußboden nackt liegt und 1000 Fremde um sie rumspringen und von allen Seiten von ihr Fotos machen und so. Das habe ich nicht gewusst vorher. Und genau, also ich will damit nur sagen, wenn du immer noch, weil ich meine, bei euch ist es, was haben wir gesagt, 2012, also ist es 14 Jahre her, die Fotos gibt es ja noch. Also wenn du die gerne sehen möchtest, also ich möchte dir da nicht zureden, weil ich meine Schienensuizid, ich habe da keine Vorstellung. Aber wenn du das für dich brauchen würdest, kann ich dir den Kontakt zu der Anwältin geben und dann kannst du versuchen, das über sie herzustellen.
Kannst du mir gerne machen, weil wir haben ja da so einen Rechtsschutz und da habe ich ein Beratungsgespräch gehabt und der hat ja bei der Staatsanwaltschaft angefragt und die haben wie bei dir die Akte zugeschickt, aber sie haben gesagt, keine Fotos.
Ja, aber das verstehe ich gar nicht, ob das rechtens ist. Also ich bin kein Jurist, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber dass die einfach sagen können, nee, zeigen wir ihnen nicht, das wundert mich. Also, aber wie gesagt, also wer entscheidet das? Du bist ja die Mutter. Also, dass die dich warnen, ne? Und dass die sagen, also an ihrer Stelle würden wir das auf gar keinen Fall angucken. Okay, das verstehe ich, weil es ist ja, es bleibt ja ein riesiges Risiko. Das Ding ist ja, das, was du einmal gesehen hast, wirst du nie wieder vergessen. Das ist das Problem. Und du weißt nicht, was du da zu sehen bekommst.
Ja, das ist so. Das sind schon öfter so Sachen, die mir viel durch den Kopf gehen, weil wie bei dir hat er ja die Akten zugeschickt und hat es eben so eingescannt und ich konnte da reinschauen. Es war jetzt nichts Schlimmes dabei, muss ich sagen, wo ich jetzt halt gelesen habe. Also vor Leichenschau oder was gar nicht, sondern nur vom Zugführer, dass der eben die Aussage und so.
Ja. Das hat aber mich da schon wird doch auch die Auffindesituation dann drinstehen, relativ detailliert, oder nicht?
Überhaupt nicht.
Ach so?
Hä? Überhaupt nicht. War nicht danach geschaut. Und das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Deswegen, das sind so Sachen, die beunruhigen mich nicht. Weil zuerst habe ich es auch selber versucht und habe ihnen auch hingeschrieben, dass ich mir schwer tue mit dem Verarbeiten vom Tod meines Sohnes und ich deswegen gerne die Akteneinsicht hätte und so weiter. Hm. Und dann haben sie drauf geschrieben, dass das nicht geht, sondern eben nur durch einen Rechtsanwalt. Und deswegen habe ich das ja dann gemacht.
Ja.
Und dann hat es eben nur diese Akte gegeben und es ist jetzt nichts drinnen oder wieder aufhören, sondern dass eben eine männliche Leiche und so, das war dann schon so dann aber nicht detailliert aufgeführt, wie oder was. Also
überhaupt denn im nicht. Fall der Akte meiner Mutter, und das waren ja, da waren eben so viele so anatomische Details, über die ich halt vorher auch nicht nachgedacht habe, die mich total durcheinander gebracht haben. Also, wie war die Körperhaltung, wie war die Körperspannung? Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das halt andere Betroffene triggern kann, aber wie waren die Augen auf oder zu? Wie hatte sie ihre Hände? Wie waren die Füße? Also alles. Was hatte sie für Unterwäsche an? Also alles. Wie hat man sie aufgefunden, vorgefunden? Wie waren die Haare? Wie war der, also alles. Also ich konnte daraus, das war wie so ein medizinisches Bild, was da beschrieben wurde. Und deswegen denke ich auch, nein, okay, ich brauche da auf gar keinen Fall irgendwelche Fotos zu. Das reicht mir, weil dieses Bild, was ich jetzt vor meinem inneren Auge habe, und das ist natürlich aber merkwürdig, dass das bei dir gar nicht war. Also gar keine Beschreibung zu seinem, zu dem Zustand des Körpers?
Überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, und ich habe ja dann den nochmal angerufen und gesagt, was ist mit den Bildern? Ja, anscheinend sind die nicht mehr vorhanden. Das ist die einzige Aussage, wo ich gekriegt habe. Hat mein Mann gesagt, naja, vielleicht war es für was gut. Und ich habe immer wieder angefangen, vielleicht, ich weiß nicht, was ich mir da drinnen verspreche, ich weiß es nicht, aber manchmal habe ich die Tage, manchmal denke ich wieder, ja, vielleicht ist es gut, und manchmal denke ich, ja, aber ich bin doch die Mama.
Ja,
ich habe auch die Welt gebracht. Also ich, wenn ich na jetzt ja dann so sehe, ob das, ich weiß nicht, was ich mir davor erhoffe. Also manche Tage kämpfe ich doch schon sehr mit mir, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Und ja, das Problem an der Sache ist halt wirklich, was du einmal gesehen hast, wirst du nie wieder vergessen. Und je nachdem, was er für Verletzungen hatte, ne, möchtest du das auch nicht sehen.
Also ich weiß, auch. Das Einzige, wo der eine vor der Kripo gesagt hat, dass wohl ein Arm abgetrennt war. Also das haben sie mir gesagt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich nur die Hand sehe, und die haben immer wieder gesagt, machen Sie es bitte nicht, weil... Also, wie du eben jetzt auch sagst, sie werden die Bilder nicht mehr los. Und habe ich gesagt, ja, aber ich habe immer wieder gesagt, ich bin noch die Mama.
Ja, aber was heißt
verstehe ich's, ne? Ja. Aber trotzdem, manchmal muss man sich ja selbst schützen und.
Ja. Vor allem, ich würde denken, gerade was Verletzungen am Kopf oder so angeht, weißt du, das möchtest du, glaube ich, es ist ganz, ganz schwierig. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass in deinem Fall helfen könnte, wenn es Fotos gäbe, wo du ihn aber nicht im Ganzen siehst. Weißt du, wo du dann vielleicht auf dem Foto nur die Hand siehst oder so. Weißt du, dass du wenigstens das vielleicht hast, wo du aber das ganze Ausmaß der Verletzung nicht noch nicht mal erahnen kannst. Ich glaube wirklich, dass, also ich verstehe dich total gut, dass du dieses Verlangen hast. Aber auf der anderen Seite würde ich dir auch sagen, also wenn dir alle die, also der Bestatter, die Fotos gesehen haben, wenn dir alle, die tagtäglich mit so etwas zu tun haben, gleichermaßen sagen, mach es nicht, dann glaube ich, kannst du denen vertrauen. Denn, das kann ich dir sagen, meine Erfahrung war ja mit dem Bestatter, mit unserem, ich habe dem ja gesagt, also sie wissen ja, sie hat sich erhängt. Und bitte, sie müssen darauf achten, dass, als es darum ging, ob wir sie nochmal sehen, ne, sie müssen darauf achten, dass sie wirklich nur noch zumutbar aussieht, weil nur dann möchten wir sie noch sehen. Und da hat er gesagt, ja, ist gar kein Problem und er achtet auf jeden Fall drauf. Und ich kann dir sagen, es war das Schlimmste. Und sie war nicht mehr zumutbar. Und der hat gesagt, ja, ist gar kein Problem, Sie können da gar reingehen. Es ist alles in Ordnung. Und gar nichts war da in Ordnung. Ich will damit nur sagen, wenn wirklich Profis, die jeden Tag sowas vor Augen haben, dir sagen, mach es nicht, lohnt es sich vielleicht darauf zu hören.
Ja, wahrscheinlich. Das würde ich mir zum Beispiel auch mehr wünschen, dass vielleicht manche Beerdigungsinstitute doch vielleicht damit mit Suizierten doch vielleicht da wegen feinfühliger.
Ja, das oder sowieso. Das ist schlimm, was überall. Also es hat sich jetzt viel gebessert, ne, in den letzten Jahren. Also man geht inzwischen ganz anders damit um, aber es gibt doch noch immer viele unsensible Kontakte, die man so hat. Ja, also da kann ich dir natürlich zu nichts zu oder abraten. Ich kann dir gerne den Kontakt zu der Anwältin geben, dann kannst du dir nochmal Gedanken machen. Ich meine, es wäre ja aber auch merkwürdig, wer sollte diese Fotos entsorgt haben. Also das steht ja auch niemandem zu, ne?
Das habe ich eben auch nicht verstanden, weil ich gesagt habe, ist das jetzt alles? Und ich habe gerade nicht Fotos. Und nee, also es hat nur die Akte gegeben.
Ja, also auch da kann sicherlich auch mal irgendwie Schluderei passieren, denn in unserer Akte, also ich weiß, dass meine Mutter hat an mich einen Abschiedsbrief geschrieben, an meinen Bruder und an meinen Vater. Und das weiß ich, weil ich auch die Briefe an meinen Vater und meinen Bruder selber gesehen und gelesen habe. In der Akte ist aber nur noch der an meinen Bruder, an meinen Vater, der ist da gar nicht drin. Und da gibt es gar keinen Grund für. Das heißt, die haben einfach geschlampt und haben es irgendwie vergessen oder übersehen oder keine Ahnung was. Ja, also auch da passiert natürlich auch viel, was nicht passieren sollte. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also ich meine, wir haben auch schon im Ansatz drüber gesprochen, aber was würdest du jetzt ganz konkret mit deinem heutigen Wissensstand anders machen, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest?
Ja, viel mehr das Gespräch so, vielleicht zu einem Arzt mit ihm gehen und viel feinfühliger damit umgehen. Mir tut es vielleicht, ja, der hat halt Liebeskummer. Wie man es halt auch so gesagt gekriegt hat, wie wir jung waren, das ist einfach so. Und viel feinfühliger damit umgehen. Ich glaube, dass man da eher eine Antenne dafür hätte jetzt. Und ich meine, mit dem Thema Depression muss man ja ganz ehrlich sagen, hat sich ja die ganzen Jahre jetzt viel mehr getan, wo sich auch Prominente vielleicht auch mehr geoutet haben und alles, ne?
Genau.
Und deswegen denke ich einfach, da hat sich dann schon vieles getan, wenn ich bedenke, zum Dani seiner Zeit, wie gesagt, war das ein Unding und einfach nicht mehr drüber sprechen, Punkt. Aber da hat sich schon vieles und ich würde da definitiv anders damit umgehen, viel feinfühliger. Ich reagiere wahrscheinlich an solchen Sachen jetzt viel feinfühliger, weil man da ganz anders jetzt mit umgeht.
Ja, und deswegen wünscht man sich immer so, aber ich meine, wir haben es halt nicht besser gewusst, ne? Du hast es auch nicht besser gewusst, wie du ja auch vorhin gesagt hast. Du hast nichts über psychische Erkrankungen oder Depressionen, hast du nicht gewusst? Haben wir alle nicht. Und gerade die Eltern, die sagen alle das Gleiche, wie du sagst. Man hat es dann geschoben, meine Güte, auf die Pubertät oder das geht schon wieder vorbei, das wächst sich schon aus. Das ist nur eine Phase oder so, weil man einfach nichts weiß. Man ist nicht aufgeklärt genug.
Das stimmt, ja.
Gibt es etwas, das du am Schluss den Zuhörern noch sagen möchtest? Irgendeine Botschaft?
Ja, ich hoffe halt einfach, dass durch unser Gespräch jetzt vielleicht auch ich manchen vielleicht auch mithelfen konnte oder das gut tut, ist meine Geschichte vielleicht mit anzuhören und wie gesagt, und dass man wirklich offener darüber sprechen sollte und wie gesagt, mein großer Dank geht an dir, dass du diese Plattform für uns Angehörigen hast und du durch dem, dass du auch selber betroffen bist, es bringt wirklich sehr, sehr viel und beruhigt mich auch, dass das jetzt viel mehr zum Thema gemacht wird oder halt, ich hoffe mal, dass dort viel mehr drüber gesprochen wird und das nicht mehr so als Tabuthema Ding und ja.
Ja, es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber eben ihr helft ja alle mit und weil über Depressionen wird inzwischen wirklich viel gesprochen, ne? Aber eben über Suizid nicht. noch längst nicht genug, ne? Vor allem eben auch Suizid bei Jugendlichen und so weiter. Aber ja, aber deswegen vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Denn ja, jede weitere Folge, jedes weitere Gespräch, was wir aufnehmen können, ist eben weitere Aufklärung. Und deswegen danke ich dir sehr von Herzen.
Vielen, vielen Dank auch dir. Und du hast recht gehabt, die Nervosität war dann noch eine Zeit weg.
Siehste, habe ich doch gesagt. Das war gar nicht so schlimm, ne? Genau. Also, liebe Susi, vielen Dank und alles Liebe für dich. Tschüss.
Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss.
Das war Susis Geschichte. Liebe Susi, vor 14 Jahren ist mit dem Tod von Daniel nicht einfach nur ein Mensch gegangen. Es ist auch ein Teil deines bisherigen Lebens zerbrochen. Nichts war danach mehr so wie vorher. Und dass du bis heute spürst, wie tief dieser Schmerz sitzt, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck deiner Liebe zu deinem Sohn. Viele Menschen können die Wucht eines solchen Verlustes nicht aushalten. Manche wenden sich ab, werden still oder hilflos. Dass du gerade in deiner dunkelsten Zeit so viele enttäuschende Erfahrungen machen musstest, tut mir sehr leid. Umso kostbarer ist es, dass es Menschen gab, die geblieben sind. Und dass ihr als Familie, trotz aller Erschütterung, nicht verloren gegangen seid. Besonders berührend finde ich, dass du irgendwann wieder sehen konntest, dass auch deine Tochter dich braucht. Dass neben aller Trauer noch Leben da ist, das Aufmerksamkeit, Nähe und Liebe verdient. Das nimmt deinem Sohn nichts weg. Liebe teilt sich nicht auf. Sie bleibt. Und vielleicht darfst du dir heute, auch wenn die Schuldgefühle manchmal noch laut werden, immer wieder sagen, du hast deinen Sohn geliebt, du hast nicht versagt. Der Schmerz wird vermutlich nie ganz verschwinden. Manche Verluste begleiten uns ein Leben lang. Aber man kann lernen, sie zu tragen, ohne ganz unter ihnen zu verschwinden. Und ich glaube, genau davon erzählt deine Geschichte auch. Vom Weiterleben, ohne zu vergessen. Vom Lieben, trotz allem. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter post@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.